Red Cliffhangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliffhangers. Red Cliffhangers.
Red Cliffhangers. Oh, für Brad Pitt Podcast.
Ja.
Brad Cliffhangers.
Brad Cliff.
Pity Party? Nee, das ist auch kacke.
Pity Party klingt nicht gut.
Nein, das klingt irgendwie echt ekelhaft.
Schon ein bisschen, ne?
Ja.
Oh, Brad Pitt ist nicht so einfach, in einen Titel umzumünzen.
Es ist generell, also Woody Harrelson finde ich noch schwerer. Knock on Woody. Möchte ich jetzt nochmal on Mike sagen, dass das mein Vorschlag wäre. Für
wie gut, dass wir nicht alle seine Filme gucken müssen.
Pitoris, die Geheimnisse der Lust des Kinos.
Oh, nee.
Wir könnten Oliver Kahn Podcast machen und alle seine Spiele gucken.
Okay. Kommt der Vorschlag mit einem Wortwitz oder einfach so?
Kahn erst noch? Oder soll Kahn ihn halten?
Okay.
Oh, okay. Wir haben uns direkt am Anfang komplett vermoderiert.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliffhangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt.
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des Regisseurs Woody Harrelson beziehungsweise des Schauspielers Daniel Radcliffe und sind heute, habe mich gerade völlig mit dem Woody Harrelson-Ding rausmoderiert, Film für Film gucken wir uns durch die Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber Henny.
Henny, du kannst nicht schneiden, es ist ein Live-Broadcast. Ich bin Eiko.
Ich bin Woody Allen.
Sollen wir das für uns als, oh, das ist ein ganz schlimmer Fake-Name, den du dir da jetzt gerade genommen hast. Das war Epi. Ich
fange mal in dem Film vor, oder nicht?
Sollen wir uns das als Herausforderung für diese Folge machen? Wir dürfen nicht schneiden, weil es alles live ist, weil es alles nur ein Take ist.
Das würde es für mich sehr einfach machen.
Machen wir doch immer so.
Auf jeden Fall.
Wir sagen immer ganz lange, wer schneidet das? Und dann schneidet es nachher sowieso keiner.
Ja,
stimmt.
Falls wie in der letzten Folge. Oder vorletzten Folge.
Absolut nicht.
Also gar ist nichts. Da überhaupt nichts geschnitten.
Ich,
herzlich willkommen bei McDonald's.
Für unsere Zuhörer, die den Anfang nicht verstanden haben.
Ich hätte gerne einen Milchshake. Etwas anderes?
Ja.
Ja? Was denn?
Sorry.
Was wollen Sie denn noch haben?
Ja, doch, ich möchte gerne einen Milchshake. Vanille-Milchshake, einen McFlurry und einen, diesen veganen.
Ja, der.
Ich glaube, du hast nicht die Pommes vergessen, Effi.
Für den Gag müsstest du, glaube ich, irgendwie klarer machen, dass du so tust, als ob du telefonierst, weil das ist ein reines Audiomedium.
Okay, bis gleich.
Für unsere Zuhörer, die den Einstieg nicht verstanden haben, wir sprechen heute über den Film Lost in London, der einzige Film ist, bei dem Schauspieler Woody Harrelson Regie geführt hat.
Einen Moment, bitte.
Und
bis jetzt.
Bis jetzt. Ich dachte, es wäre witzig, wenn man irgendwie sich wieder so einen Fake-Titel überlegt und sagt, das ist die einzige und erste Folge.
So, bitteschön, alles fertig.
Aber es hat nicht geklappt. Kein
nee, danke. Schönen
Tag dann. Danke.
Ja, danke.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Kein Stück. Ciao.
Tschüss.
Okay. Ich finde es gut, wie du das durchhältst, obwohl es nicht witzig ist.
Lost in London.
Ein Film.
Ich musste mir kurz was bestellen. Ich nehme im Auto auf.
2017.
Erste Frage an unsere ZuhörerInnen. Ist es echt bei Epi? Ist es echt oder nicht? Abstimmung bei Instagram, bitte.
Interessante Abstimmung wäre für mich, nice. ist es witzig
jetzt
oder
bitte
nicht?
Uns schreiben, ob ihr denkt, dass es echt ist.
Okay, das schneidest du alles weg.
Okay, Lost in London.
Lost in London. 2017. Ein Film, bei dem die erste Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist es ein Daniel Radcliffe-Film oder nicht? Weil wir haben ihn in der letzten Folge angekündigt. Und wer ihn noch gucken möchte, 99 Cent auf Amazon Prime. Wir haben ihn alle geguckt.
Wie immer.
Und Daniel Radcliffe, dieser Film steht in jeder Daniel Radcliffe-Filmografie. Es steht immer da drin, er spielt sich selber. Und da das ein Film ist, in dem Woody Harrelson auch sich selber spielt, war ich davon ausgegangen, dass hier ist ein Film, in dem Danny Radcliffe sich selber als Charakter spielt.
Ja, das kann man auch mal machen, davon ausgehen.
Weil er das ja auch häufiger tut, wie wir schon festgestellt haben.
Das macht er, glaube ich, ganz gerne.
Das macht er ganz gerne. Für alle Leute, die ihn sich jetzt noch nicht angeguckt haben und ihn sich wegen Danny Radcliffe angucken wollen. Es gibt sicher viele Filme, viele Gründe, diesen Film zu gucken. Danny Radcliffe spielt nicht in diesem Film mit.
Aber er kommt vor.
Ja, wie war eure Reaktion, als ihr das gemerkt habt?
War ich gehypt, als das erste Mal kam, dass wir Harry Potter sehen. Ich dachte wirklich, die fahren jetzt wirklich mit diesem Live-Film ans Harry Potter-Set.
Ja, Moment, ich glaube, wir müssen das Pferd einmal von der anderen, den Schuh einmal anders, müssen das anders aufwickeln. Wir können ja einmal Folgendes sagen. Es handelt sich bei diesem Film um ein komplett einzigartiges Konzept. Und zwar ist es ein Film, der in einem Take gefilmt wird, und zwar echt in einem Take gefilmt wird und nicht gefaked in einem Take, so wie zum Beispiel Birdman. Es wirkt wie ein Take, aber es ist durch Schnitte die Illusion sozusagen erstellt. Und dieser Film ist wirklich in einem Take gedreht, und aber nicht nur das, sondern er ist auch live übertragen worden an mehrere Theater, konnte also sozusagen Kinos, kinomäßig nur ein einziges Mal geguckt werden und live aufgenommen. Die hatten also nur eine einzige Chance, wenn was schiefgelaufen wäre, wäre was schiefgelaufen. Und ein Take. Also zwei Konzepte, die an sich schon sehr einzigartig sind und hier aber in ihrer Kombination vorkommen. Und das macht diesen Film so einzigartig. Wenn das interessant klingt für euch, liebe ZuhörerInnen, dann guckt euch diesen Film, also fangt ihn gerne mal an. aber lasst, genau, von uns die Warnung. Daniel Radcliffe ist halt nur am Rande dabei.
Ja, worum geht's überhaupt? Eiko hat ja gerade gesagt, es ist auf zwei Weisen ein besonderer Film. Es ist aber auch vom Inhalt ein besonderer Film, weil der Film ist nicht nur von Woody Harrelson. Woody Harrelson spielt auch sich selber darinne. In seiner laut eigenen Angaben schlimmsten Nacht, die er je erlebt hat, die er hier verarbeitet, die damit losgeht, dass seine Frau, gespielt von Eleanor Matsuura, herausfindet, dass er sie mit drei Frauen auf einmal betrogen hat. Und das bringt ihn auf eine Odyssee durch das nächtliche London, die für ihn in einer Polizeizelle endet. Und während des ganzen Films geht es auch darum, dass er seine Kinder zu den liebsten Studios bringen möchte, um ihnen Harry Potter, gespielt von Daniel Radcliffe, beziehungsweise nicht gespielt von Daniel Radcliffe, zu zeigen, damit sie ihn treffen können. Und ja, wenn man diesen Cast hier liest mit Woody Harrelson, Owen Wilson, Willie Nelson, die alle sich selber spielen, Daniel Radcliffe spielt sich selber, Bono spielt sich selber, könnte man auf den Gedanken kommen, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass Daniel Radcliffe einer der Figuren ist, die Woody Harrelson vielleicht während dieser verrückten Nacht begegnet ist. Und das ist nicht so, weil der Film mit 2 Minuten Interview mit ihm endet. Und wie war eure Reaktion, als ihr das erste Mal gesehen habt?
Ich habe mich erst geärgert, weil ich dachte, warum habe ich mir jetzt diesen Film angeguckt? Aber das Schöne ist, dass wir jetzt über One-Take-Filme reden können. Und wie nett Daniel Radcliffe einfach ist.
Also ich habe mich nicht so doll geärgert, weil ich den Film trotzdem interessant fand. Aber also Henny hat ja schon gesagt, es geht um eine richtig schlimme Nacht im Leben von Woody Harrelson, die ja auch auf realen Begebenheiten beruht. Und gegen Ende kommt auch die Polizei ins Spiel und Gefängnis und alles Mögliche. Und ich habe immer gehofft, dass er irgendwie in eine Zelle kommt bei der Polizei und auf einmal ist Daniel Radcliffe auch im Gefängnis. Das war die ganze Zeit meine Hoffnung, dass er irgendwie auch noch real auftaucht und vielleicht halt in so einer überraschenden Art und Weise, die auch so ein bisschen gegen sein Harry Potter Charisma geht und mehr so in die Richtung Bad Boy geht. Aber das passiert nicht. Irgendwann wusste man es dann, okay, jetzt kann es auch wirklich nicht mehr passieren. Und hat so 10, 15 Minuten vor Ende das so ein wenig akzeptiert. Ja, aber schön, also es war auch schön, dass er noch vorkam. Es hätte aber gar nicht sein müssen. Es nimmt einen auch so ein bisschen aus dem Film raus, wobei es dem Ganzen auch eine schöne Note verleiht.
Ich meine auch, es ist das Einzige, was nicht live ist vom Footage her, weil das Interview wird ja vorher aufgezeichnet worden sein müssen. Der wird genau. sich nicht.
Ja. Und es ist tagsüber und der Rest des Films wurde, glaube ich, um 2 bis 4 Uhr nachts oder sowas gedreht.
Genau, ja. Mein Argument, warum wir trotzdem über diesen Film sprechen, abgesehen davon, dass wir es letztes Mal angekündigt haben und in jeder Daniel-Filmografie drinne steht, ist, dass Daniel einer der wichtigsten Plotpunkte in diesem Film ist. Vielleicht der zweit- oder drittwichtigste. Und sich quasi der ganze Film darum dreht, dass Woody Harrelson ihn jetzt treffen möchte. Und irgendwie passt das Ganze auch gut in die Radcliffe Hangers rein, weil es so ein einzigartiger und seltsamer Film ist.
Wie wir ja auch einzigartig und seltsam sind.
Ja, genau, das stimmt. Und er ist drin. Also es ist quasi, wenn wir die ganzen Filme mit wenig Daniel Radcliffe ranken würden, wäre das hier wahrscheinlich der mit dem wenigsten Daniel Radcliffe.
Ah, wobei wahrscheinlich der Amy Schumer-Film Trainwreck von den Minuten her noch weniger Daniel Radcliffe hat. Aber dafür ist es halt intensiver, weil er mitten im Film vorkommt und hier ist er ja wirklich nur ans Ende einmal angeschnitten.
Eine Szene, ja. Wie man hier erfährt, hat er tatsächlich auch in dieser Woche, diese ganzen Ereignisse aus diesem Film sind ja ursprünglich ungefähr auf so eine Woche verteilt gewesen. Da hat er tatsächlich Woody Harrelson schon mal getroffen und wahrscheinlich ist das hier so entstanden am Set von Now You See Me, dass Woody ihn gefragt hat, möchtest du nicht in meinem Film als Endcredit-Szene auftauchen? Und er hat einfach ja gesagt. Und was ja auch cool ist. Ich hätte wahrscheinlich nicht mit ihm gerechnet, hätte ich beim Gucken gemerkt, dass dieser Film 2002 spielen soll. Da wäre mir, glaube ich, klar gewesen, dass Daniel Radcliffe in seiner Form, wie er jetzt aussieht und ist, gar nicht vorkommen könnte. Dass dieses Treffen gar nicht machbar ist. Ich habe den ganzen Teil, weil Daniel Radcliffe ja mitspielt, damit gedacht, okay, dieser Film spielt so 2010, 2011 beim letzten Harry Potter Film. Und nicht beim zweiten Harry Potter Film. Weil die Chronologie des Films auch ein bisschen frei ist, falls ihr es bemerkt habt.
Die was?
der Film sagt ja nicht, in welchem Jahr er spielt. Man hat ja nur am Ende eine Title Card. 15 Jahre später sind Woody und seine Frau immer noch verheiratet. Und dadurch kann man sich ja errechnen, dass es 2002 spielt. Aber im Film nennen sie Sachen, die es 2002 noch nicht gab.
Also ich kann eigentlich nur was dazu sagen, woher diese Idee kam, das zu machen, also diesen Film zu machen. Aber zu Woody Harrelson selber weiß ich eigentlich nicht viel. Ich weiß, dass er Ende der 80er durch eine Serie bekannt geworden ist, durch Cheers. 93 kam dann, verdammt, jetzt fällt mir der Titel nicht ein.
Natural White Man Can Jump, Natural Born Killers.
Natural Born Killers, genau, ja. Ganz genau. Und hat einfach eine sehr, sehr lange Karriere. Ich finde auch immer, er wirkt gar nicht so alt, wie er ist. Er ist, glaube ich, fast 60. Mhm. Hat in Zombieland mitgespielt, hat in natürlich Now You See Me mitgespielt, den wir hier besprochen haben. Also irgendwie einen Schauspieler, den, glaube ich, viele einfach kennen. Vom Gesicht her auf jeden Fall, vom Namen her vielleicht nicht. Und der bekannt ist für Dinge wie zum Beispiel seine Liebe zum Drogenkonsum, kann man das so sagen, das ist gemein. Also auf jeden Fall seine,
ja.
Er hat ja eine sehr große Leidenschaft dafür und hat sich auch da schon mit dem Gesetz absichtlich in Konflikt gebracht, um für lockerere Gesetze in Amerika einzutreten, was Marihuana-Anbauung und Konsum anbelangt. Ja, und scheint auf jeden Fall ein sympathischer Typ zu sein und ist mit seiner Frau, die ja hier im Film auch vorkommt, seit 1990 zusammen. Ist ja schon eine ganz schöne Zeit, ist auch gerade für so einen Hollywood-Schauspieler.
Mhm. Ja. Ich habe mir die Karriere hier angeguckt. Ich finde das irre, was Woody Harrelson alles gemacht hat. Also er macht ja irgendwie, also er ist ein richtig vielen Klassiker, aber macht natürlich auch viel Schrott. Ist ein 2012 zum Beispiel. Das wusste ich nicht.
See Me oder was?
Now You See Me, ja, ist auch jetzt nicht unbedingt der Wahnsinn. Aber es ist auch in so vielen Sachen, wo ich einfach vergessen habe, dass er da eine wichtige Rolle drin ist. Ich habe vergessen, dass er in allen Hunger Games Filmen ist.
Ja.
Zum Beispiel. Oder in Planet der Affen ist er ja auch im dritten.
Was? Aber meinst du mit Hunger Games jetzt Schrott?
Nein, nein, Hunger Games, bis auf den letzten Film, mag ich die. Der letzte ist halt schade.
Woody Harrelson ist für mich so ein Schauspieler, der ist mir erst recht spät aufgefallen. Also der war immer so da. Es gibt so ein paar Schauspieler, die man nicht namentlich kennt und wo man irgendwie weiß, die hat man schon mal gesehen, aber naja.
Mhm.
Und der ist mir erst richtig spät aufgefallen und ich weiß gar nicht mal, welcher Film, ich glaube tatsächlich bei mir war es Zombieland, wo ich erst mal so dachte, der ist irgendwie echt gut und der hat irgendwie echt ein Gespür so.
Er ist auch irgendwie
und dann
immer,
ist er mir immer wieder
gut,
aufgefallen.
Ja.
Ja, und er hat eigentlich immer, der ist nie richtig schlecht, ne?
Ich habe zumindest noch keine schlechte Performance von ihm gesehen, aber er ist einer dieser Leute, also man freut sich immer, wenn man ihn sieht, aber er ist einfach so ein einzigartiger Typ, ne? Also er ist so ein einzigartiges Gesicht und hat so eine einzigartige Stimme.
Der ist echt, er hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Ja.
Und die, also wirklich großartige Performance waren zum Beispiel Three Billboards Outside Ebbing.
Mhm.
Wo er einen todkranken Sheriff spielt. Und ich musste ganz viele Szenen aus diesem Film einfach mit dem Film messen, weil es da auch um so eine Krise mit seiner Frau und er ist als Familienmensch zu sehen. Das gab einfach einige Möglichkeiten, das zu vergleichen. Und der Film ist halt davor. Also er spielt es ist dasselbe Jahr, ne?
Gleiches Jahr.
Und sein Schauspiel da ist einfach wesentlich besser und man kauft ihm den Familienmenschen auch sehr viel mehr ab.
Mhm.
Vielleicht ist es ja nicht seine echte Frau gewesen, ne?
Nein, das war eine Schauspielerin, die aber seine echte Frau gespielt hat. Ebbing, Missouri, Three Billboards war ja auch seine dritte Oscar-Nominierung, aber hat nicht gewonnen. Weil ich Three Billboards auch einen extrem schlechten Film finde.
Ich weiß, da haben wir... Aber du kannst ja wohl nicht sagen, dass er, also dass seine Rolle...
Nein, er ist immer gut. Das ist ja auch so.
Und ich sag mal, die Szene in dem Stall, und das war doch wohl wirklich heftig. Ich habe den, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. Deswegen kann ich näher darauf eingehen.
Ich glaube, du hast eine 50-50 Chance, ob du ihn so liebst wie Epi oder so blöd findest wie ich. Wobei ich sagen muss, das ist auch ein Film... den ich im Nachhinein blöd fand. Das war ein Film, wo ich mich richtig drauf gefreut habe. Ein richtig toller Trailer, der mir beim Gucken richtig viel Spaß gemacht hat und dann mir jeden Tag wurde meine Meinung schlecht.
Ja, und ich habe den noch nicht, bei mir ist noch nicht lang genug her und dann geht mir das auch so. Es ist ein Film, den man, glaube ich, liebt, wenn man sich einfach auf das Schauspiel von Woody Harrelson und von
Frances McDormand.
Ja, Frances McDormand. Wenn man sich auf die einlassen kann und den einfach gerne zuguckt, dann ist das ein geiler Film.
Und Sam Rockwell.
Und Sam Rockwell.
Oh, das ist der Film, wo es losging, dass Sam Rockwell für Oscar-Nominierungen dafür gekriegt hat, dass er entweder Nazis oder Rassisten gespielt hat, oder? Ich meine, das ist die erste und dann Jojo Rabbit. Gut, es sind nur zwei, aber es ist ein Trend.
Das ist keine Reihe, Henny.
Das ist der Beginn eines Trends. Was ist eure Lieblings-Woody Harrelson-Performance, wollte ich noch fragen. Ist es Missouri bei dir, oder?
Seven Psychos steht ja hier auch auf der Liste. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. No Country for Old Men kann ich mich auch nicht an ihn erinnern. Scanner Darkly, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also sind ja alles krasse Filme.
Scanner Darkly ist auch super. Bei mir ist es tatsächlich No Country for Old Men.
Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Da taucht er nach fast drei Viertel des Films taucht er auf. Er ist der Kopfgeldjäger, der Javier Bardem jagen soll. Der das Ganze wieder richten soll. Und das geht nicht gut für ihn aus. Und er kommt aber nach drei Viertel des Films, der sowieso schon drei wahnsinnig große Charaktere hat und reiht sich da quasi einfach so ein und passt perfekt da rein und er funktioniert, obwohl er erst so spät im Film ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich die Performance so gut finde. Und er ist halt der Woody Harrelson Cowboy, aber halt der perfekte Woody Harrelson Cowboy.
Ich habe nicht so viele mit ihm gesehen, aber ich fand, dass er Tribute von Panem echt auf ein neues Level für mich gehoben hat. Also er hat da eine ganz neue Komponente in den Film reingebracht. Also irgendwie so, wie so ein freies Radikal irgendwie, dass man dachte, okay, es könnte irgendwie viel passieren. Und er hat Star Wars A Solo Story ebenfalls sehr bereichert.
Ja, das hatte ich auch vergessen, dass er da drin ist. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Das Hunger Games Take gefällt mir. Sehr interessant, sehr gut, Alko.
Danke.
ja, Epi, hast du noch einen oder habe ich euch jetzt zu sehr mit der Frage überrascht?
Ich fand den ersten Zombieland tatsächlich ganz gut. Den zweiten fand ich furchtbar.
Es gibt einen zweiten Zombieland?
Ja. Und der ist nicht gut.
Okay.
Das ist ja quasi schon mit zweiter Zombieland irgendwie klar.
Es ist ein bisschen wie damals mit den Disney-Filmen, ne? Also Aladdin 2 kennt ihr wahrscheinlich
auch
nicht.
Ach so, ja, König der Löwen 3.
Im Sinne, dass es ein...
Ja, König der Löwen 3 ist ja ganz cool eigentlich, weil das ja der Timon und Pumba-Film ist, aber den zweiten kennt ja niemand.
Also im Sinne, dass es wie ein Direct-to-DVD-Sequel ist, oder?
Ja, so ein bisschen so.
Ja.
Und es wurde halt gemacht, weil die Leute, weil sie gesagt haben, ja, der erste war ja, ist gut angekommen, das heißt, es gucken sich die Leute an. Und ich habe der Meinung das Gefühl, dass das Skript, weißt du, es muss nicht mehr so große Hürden schaffen. Oder ich weiß nicht, was ist das? Warum passiert das?
Weil ein Studio denkt, wenn wir das gleiche nochmal machen, bürgen die Leute das wieder genauso wie beim ersten Mal. Ja. Häufig. Ja, auf jeden Fall eine wahnsinnige Schauspielkarriere, über Jahrzehnte ikonische Rollen. Man merkt uns übrigens, glaube ich, alle an, dass wir nicht mit Cheers groß geworden sind, sonst hätten wir ihn wahrscheinlich sowieso schon gekannt.
Cheers?
Die Sitcom, die er 8 Jahre lang gemacht hat. Eine der klassischen Sitcoms überhaupt. 196 Episoden hat er gemacht, Wahnsinn. Und ja, das hier ist sein einziger Regiefilm, das hier ist sein Regiedebüt. Und Eiko, du wolltest was erzählen, wie es dazu kam, ne?
Ja, gerne. Und zwar ist es so, dass Woody Harrelson sagt, er hat eine genauso große Liebe fürs Theater, wie er sie fürs Kino hat. Und hat lange darüber nachgedacht, wie man Theater und Kino zusammenbringen kann. Also den Aspekt der Live-Performance aus dem Theater und aber die inszenatorischen Möglichkeiten des Kinos. Und so ist er auf die Idee gekommen, einen One-Take-Film zu machen. Er hebt da auch Victoria hervor, den 2 Jahre vorher erschienenen deutschen Film Victoria, der auch in einem Take gefilmt wurde und über den wir auch gleich nochmal reden können. Jedenfalls hat er sich gefragt, okay, also ich würde gerne einen One-Take-Film machen, aber wo ist dann der Theateraspekt, dass man ein Live-Publikum hat. Und so ist er auf die Idee gekommen, dass das Ganze dann live in Kinos übertragen wird, damit man beides eben vereint. Und soweit ich weiß, ist er damit der erste und einzige, der das gemacht hat und zustande gebracht hat.
Jein. Also der erste Spielfilm, es gibt technisch gesehen einen, so einen kanadischen Kunstfilm, der auch live übertragen wurde. Aber wir sagen einfach mal, der zählt nicht, weil fast niemand sagt, der zählt.
Und er hat auch erzählt, dass sie über mehrere Tage geprobt haben, die einzelnen Szenen einzeln durchgespielt haben, bevor sie dann das Ganze, ich glaube, 2-mal haben sie es durchgespielt, vor der eigentlichen Live-Nacht. Und bei einer dieser beiden Proben ist auch einmal mittendrin einfach die Verbindung, also der Broadcast, abgebrochen. Das heißt, da haben sie gemerkt, okay, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass das passieren könnte. Und es war wohl große Sorge, dass es bei der Live Broadcast-Geschichte auch passiert. Wenn es passiert wäre, hätten sie übrigens dann in eins der beiden erfolgreichen Probetakes rübergeschaltet. Aber es ist alles erfolgreich verlaufen und man kann auf jeden Fall ja schon mal sagen, es ist gut gelaufen, ohne größere Unfälle. Es ist
schon krass,
sogar so gut verlaufen, würde ich sagen, dass wenn man das nicht wüsste, dass das live übertragen würde, man würde auch nicht von alleine darauf kommen. Also es wirkt so, vielleicht sogar so ein bisschen wie bei Victoria. Bei Victoria haben sie ja auch dreimal den ganzen Film abgedreht, das One-Take abgedreht und sich dann alle drei gut angeschaut und überlegt, welcher davon hat für uns das beste Pacing, wer bringt das am besten rüber und sich dann dafür entschieden.
Welches sie genommen haben? Weil ich meine, das war das zweite. Ne?
Ich meine auch das zweite, ja. Mhm.
Interessant, dass das das Beste war.
Ja, das ist ja eigentlich immer entweder das erste oder das letzte.
Wobei ich finde, bei diesem Film, wenn man es weiß, dass es live war, bringt das nochmal eine zusätzliche Spannung in das Ganze rein.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ja wirklich schief gehen kann und es ist halt schade,
das stimmt, ja.
Das hier ist halt so ein Film, die perfekte Art, um das zu gucken, wäre es wahrscheinlich gewesen, das live zu sehen, wo noch nicht sicher ist, dass es geklappt hat, weil man es auf Amazon Prime oder auf YouTube guckt.
Ja, genau. Deswegen wollte ich aber auch nicht spoilern, ob noch kleinere Sachen schieflaufen. Man kann wirklich sagen, im Großen und Ganzen geht's gut. Mhm. Ich finde auch, ist es am besten, wenn man da rangeht mit dem Wissen, ist es live. Dann ist es irgendwie eine andere, es fühlt sich brenzliger an.
Ja.
Knisternderes.
Ich fand es am Anfang auch echt aufregend, muss ich sagen. Also, dass ich dachte, oh, interessant, so mal gucken, was passiert. Das hat mich dann aber auch schnell wieder. Also,
Wobei.
Dann doch wieder gelegt, die Aufregung.
Man kann, glaube ich, nicht. Es ist schwierig, den Film zu gucken, ohne das zu wissen, weil ja die ersten 3 Minuten des Films quasi das Behind the Scenes aus der Probezeit ist, wo sie halt sagen: Wir machen das jetzt live. Und am Abend, wo sie es live machen wollten, war die Brücke übrigens auch gesperrt, die am Ende den emotionalen Höhepunkt dafür gebraucht wird. Und erst, weil da eine Bombenräumung war.
Oh.
Ja. Und irgendwie bis eine Stunde vor Drehbeginn stand noch nicht fest, ob sie diese Brücke am Ende benutzen können oder nicht.
Scheiße, ne? Ja. Aber sowas passiert dann ja immer.
Und es ist irgendwie auch, also ich finde es sehr bewundernswert, also einmal, ne, Woody Harrelson, viele Schauspieler machen ja ein Regiedebüt. Kein Schauspieler macht so ein Regiedebüt, ja, wo er direkt auf 180 geht, direkt das Schwierigstmögliche sich raussucht mit unendlich technischen Hürden. Das Team dafür hat Olympische Spiele übertragen und mitgemacht und er sagt in Interviews immer, dass die mir aber immer erzählt haben, okay, das hier ist das Anstrengendste, was wir je gemacht haben. Und ich weiß nicht, habt ihr euch das Q&A nach der Ausstrahlung angeguckt?
Nein.
Nee, das war bei mir nicht dabei.
Nee, das ist auch nur auf YouTube einmal abgefilmt. Da sagt Woody Harrelson auch auf jeden Fall, ja, ich werde sowas nie wieder machen.
Ich weiß auch nicht, ob er generell Regietendenzen hat. Also hat er Bock, einfach Regie zu führen? Oder war das so eine Idee und die wollte er immer machen?
Das hier ist der einzige Regie-Credit. Das ist das einzige Mal, dass er Regie geführt hat.
Ja, das meine ich.
Ja.
Hatte er Bock auf Regie oder war das einfach mal so eine Idee, die er einfach mal durchziehen wollte?
Also das Ganze war ja 2002, diese Ereignisse aus diesem Film, die im Anfang kommt ja die Title Card, da steht Too Much of This is True, erst in Lateinisch und dann in Englisch. Und das, was man sicher weiß, was richtig war, war, dass er im Gefängnis ist, dass es einen Vorfall in einem Taxi gab und dass er seine Frau mit 3 anderen Frauen betrogen hat. Das ging damals durch die Presse. Und diese Nacht hat ihn wohl so beschäftigt, dass er immer mal wieder dran geschrieben hat, das aber auch jahrelang hat liegen lassen. Und dann kam quasi das, was Eiko eben gesagt hat. Dann kam diese Idee und er hatte dann seinen Kameramann und die haben sich gegenseitig immer wieder überzeugt, das auch in einem Take oder live zu machen. Es war wohl so ein Hin und Her auch quasi. Die Idee stand immer mal wieder im Raum, aber er hat auch mehrfach gesagt, nee, lieber doch nicht. Und dann hat ihn der Kameramann, ich meine, er sagt in Interviews, er wurde 2 oder 3 Mal immer wieder überzeugt, es doch in einem Take zu machen. Und seitdem hat er keine Regie mehr geführt.
Ist ja aber noch nicht so lange her,
2017,
ich meine, ja, wenn man darüber nachdenkt. 2017, danach hatte er mit Now You See Me 2 ein bisschen was zu tun, immer eine Doppelrolle. Und hey, 3 Jahre später war schon Corona.
Ja, das habe ich auch gerade gehört. Und er macht ja auch wirklich viel. Also er ist ein Schauspieler, der scheinbar irgendwie immer arbeitet. Deswegen ist, glaube ich, auch manchmal so viel Schrott dabei. Weil er einfach pro Jahr 4 bis 5 Filme hat. Allein 2017 sind es, warte mal, 5. Ja, 2017 sind es 5. Nee, 6. 6 Filme 2017.
Das sind ja auch keine kleinen Projekte, ne?
Nee.
Krass eigentlich.
Wobei dieser Film hatte 5 Wochen Probe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Vorproduktion war. Eiko, weißt du das?
Nein.
Aber guck mal, die hat ein Schloss aus Glas, war dasselbe Jahr. Planet der Affen, auch ein Riesenfilm.
Ja, es ist irre, wenn du sich das anguckst. Und 2018, gut, das sind dann nur 3 Filme. 2018 sind dann 2, okay. 2019 sind wieder 3 und dann...
Aber auch das Jahr davor, ne? Unfassbaren 2, auch ein wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.
Ja, es ist, ich habe gerade nicht gezählt, das sind auch bestimmt 50 Filme, die er gemacht hat, mindestens 60, 70.
Tja.
Und alles nicht klein, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man nach so einer Erfahrung dann auch keine Lust mehr hatte aufs Regie führen. Ich finde auch übrigens, aber ich mochte den Film ja überhaupt nicht.
Oh, okay.
Aber es sind so viele Dinge, wo ich mich einfach auch verbeugen möchte und sagen möchte, wow, also wenn man, ja, das sind schon doch ganz schön viele Faktoren. Das Regiedebüt, gleichzeitig spielt er noch die Hauptrolle, es ist live in einem Schnitt, also ohne Schnitt, in einem Take. Dafür, irgendwie finde ich, muss man sagen, dafür ist der Film beeindruckend gut. Und ich finde, wenn man das so hört, würde man weniger erwarten. Und dann noch eine persönliche Geschichte über seine Frau und seine Beziehung. Also
über seinen Seitensprung vor allem. Ne?
Also über seinen Seitensprung. Ja, da darf man, glaube ich, auch weniger erwarten. Oder?
Man könnte es auf eine Weise beschreiben, dass man denkt, okay, das kann gar nicht gut werden. Ja. Wenn das ist, was du meinst. Also, beziehungsweise es kann so viel dabei schieflaufen. Ein Schauspieler, der sich selber spielt, auch noch, das hat sie jetzt, glaube ich, gerade auch nicht dabei. Das ist ja auch nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen. Kann auch für sehr viel Ego und Egozentrismus.
Ja, und allein die Idee, einen Film auf sich selber zu basieren. Man sagt ja auch immer, das ist so ein bisschen die typische Sache, wenn junge Leute ihr erstes Skript schreiben oder ihr erstes Drehbuch schreiben oder sowas, dass sie dann sich selbst zur Hauptfigur machen oder Leute, die sie kennen, zur Hauptfigur machen. Und es ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
Meistens ist es das nicht.
Meistens ist das nicht. Jetzt hat natürlich Woody Harrelson das Glück, dass er ein relativ aufregendes Leben zu haben scheint und natürlich dieser Vorfall von 2002 ja doch auch einiges an gutem Erzählmaterial zur Verfügung stellt.
Ja, also so von dem, was man weiß und so wie es drin ist, ja, auf jeden Fall. Abby, du mochtest seine Performance nicht.
Nö.
Warum? Nö.
Ich fand... er spielt halt die ganze Zeit so, als wäre er betrunken. Wir sehen aber, dass der halt nicht viel trinkt. Also wir sehen ja alles. Mhm. Den ersten kurzen schüttet er sich auf die Schulter und danach trinkt er einen Cosmopolitan. Und aber so, wie er sich verhält und was er so macht und so, ist er halt, als wäre er die ganze Zeit betrunken. Und das hat mich überhaupt nicht, das mochte ich überhaupt nicht.
Ich weiß, was du meinst. Eine meiner Notizen war, der Film würde mehr Sinn machen, wenn Woody Harrelson mehr Drogen oder Alkohol konsumiert.
Ganz genau. Das hätte viel besser funktioniert. Und ich hätte ihm das besser abgekauft, weil... Und er ist einfach mega unsympathisch von Anfang an. Also du erfährst halt von der Geschichte mit den 3 Prostituierten oder wie auch immer das jetzt genau war.
Keine Prostituierten, meine ich.
Ja, man weiß ja nicht ganz genau, ob die dafür bezahlt wurden oder nicht. Also
nicht von ihm.
Nicht von ihm.
Genau. Ja, okay. Wir können es dir gleich nochmal genauer erzählen.
Ja.
Erzähl ruhig weiter mit dem Schauspiel.
Ja, und du siehst dann halt, okay, das Erste, worum es ihm geht, ist, er will seine Frau einlullen. Dann prahlt er noch in dem Restaurant rum und will dem Kellner das größte Trinkgeld geben, was er je bekommen hat. Und das sind halt alles Sachen, die ihn nicht sympathisch machen. Dann kommen dann noch diese Leute da, der Prinz und so an, und er vergisst noch deren Namen irgendwie so, als würde, und das Erste, was ihm anfällt, ist Mohammed, weil die halt ein bisschen...
Ein arabischer Prinz, ja.
Ja, und so. Und man denkt echt, oh, was ist denn das irgendwie?
Ja.
So ging es mir auch. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, der Film verlässt sich sehr darauf, dass man Woody Harrelson kennt, vielleicht sogar darauf, dass man Woody Harrelson mag und ihn einschätzen kann als Typen. So als ob man quasi keine charakterliche Einführung braucht, weil er sich selber spielt und er eine berühmte Figur ist. Und habe gedacht, soll ich das sympathisch finden, jetzt seine Verplantheit, wie er so durchs Leben stolpert, durch die Londoner Nacht? Aber ich habe einen Satz vom Telegraph gelesen, den ich ganz treffend fand. Die haben in ihrer Review des Films geschrieben, der Film ist teilweise eine Promi-Satire, teils mea culpa, teils standardspezifisch einfach London und teils exklusive One-Night-Only-Kunstinstallation. Ich fand das super zusammengefasst. Ich finde, das trifft es in so vielen Punkten. Und dieses mea culpa, ich finde, das passt sehr gut zu diesem Aspekt. Ich glaube, er hat wirklich, wirklich zu kämpfen mit sich und mit dieser Sache, die er gemacht hat, dass er seiner Frau fremdgegangen ist, in so einer Art und Weise, dass er, glaube ich, sich auch gar nicht anders zeichnen möchte in dem Film, als eben ein Unsympath, der auf den Gefühlen von Leuten so rumtrampelt.
Ich verstehe es total.
Aber das passt nicht. Also das wäre eine gute Geschichte. Aber das ist nicht so. Also auch so dieses, dass ihm nichts Besseres einfällt, als in der Nacht, wo er mit seiner Frau eigentlich reden möchte, dann noch mit dem Prinzen was trinken zu gehen und so. Und an mehreren Punkten nicht sagt, okay, nee, ich sollte lieber nach Hause. Also da müsste ja eine Entwicklung zu sehen sein irgendwie, dass er das einsieht oder sowas. Aber man hat ja das Gefühl, die versuchen das so zu inszenieren, dass er gar nicht anders kann, sondern so getrieben wird. Er muss jetzt ja einen mit dem trinken gehen. Er muss jetzt ja...
Ich glaube, sie haben auch gestruggelt. Also vielleicht ganz kurz, um die Zuhörer, um euch mitzunehmen. Wir haben diese kurze Einleitung am Anfang des Films. Wir erfahren, dass dieser Vorfall war, wo die Harrelson hat mit drei Frauen geschlafen und wurde von einem Paparazzi irgendwie in irgendeiner Form fotografiert, sodass es deutlich wurde, dass er das gemacht hat und fremdgegangen ist. Und dann ist er in einem Restaurant, Henny hat schon gesagt, er möchte, dass seine Frau es nicht erfährt und möchte mit ihr nach Hause schnellstmöglich. Genau, dann ist diese Gruppe um einen Prinz herum, die mit ihm einen trinken gehen wollen. Und ich glaube, der Film hatte vor, dass wir irgendwie nachvollziehen, er stolpert da so lang, er stolpert von Sache zu Sache, von Event zu Event oder nicht Event zu Event, aber von einer Sache in die nächste. Und seine Frau Laura sagt ja auch in der einen Sequenz, dass sie gar nicht möchte, dass er mit ihr nach Hause kommt, dass sie sich gerade nicht sicher ist, was sie will. Und ich glaube, der Film hat versucht, schon so gut wie möglich uns verständlich zu machen, warum er jetzt mitgeht mit dem Prinzen. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum geht er jetzt Party machen mit denen und nicht einfach seiner Frau nach Hause.
Er kannte die doch gar nicht, oder?
Die Frau kannte den einen Bodyguard von ihm. Aber ich glaube, er kannte die nicht, nein.
Oder einen davon. Diese erste Entscheidung ist, glaube ich, das, wo viel, viel dran hängt, ob man mit dem Film mitgeht oder nicht. Für mich hat das tatsächlich funktioniert aus zwei Gründen. Einmal, weil es ein One-Take-Film ist und ich da vergebender war. Und einmal tatsächlich wegen Woody Harrelson, weil ich ihn so inhärent sympathisch finde. Aber der Film startet wirklich damit, dass er einige sehr harte Sachen macht. Einmal, dass man halt erfährt, dass er diesen Seitensprung hatte mit drei Frauen. Da zum realen Hintergrund vielleicht. Eine davon war von Paparazzis angeheuert. Und deswegen ist das Ganze auch bekannt geworden. Aber diesen Vorfall gab es wirklich. Das war aber eine Aktion von News of the World, die euch vielleicht beim Stichwort Abhörskandal was sagen, die einen ganz, ganz schlechten Ruf haben. Aber Woody Harrelson ist an sich so ein inhärent charismatischer und sympathischer Mensch. Und deswegen habe ich ihn am Anfang nicht gehasst. Ich kann aber verstehen, wenn man so darauf reagiert, weil es wirklich so ein drei Schläge hintereinander sind. Der Seitensprung, diese Aktion mit dem Prinzen und diese Mohammed-Geschichte.
Ja, und er redet am Anfang mit einem Assistenten von ihm oder irgendwie wem anders nach dem Theaterstück, was am Anfang gespielt wird. Und dieser Assistent erzählt ihm von seiner Freundin und was für Probleme die so haben. Und er ignoriert es einfach komplett. Er sagt dann einfach nur so aus dem Nichts heraus, wie wichtig ihm seine Frau Laura ist und wie genial es ist, dass er sie hat. Also er ignoriert einen anderen Menschen irgendwie ziemlich und versucht da sozusagen aus der Unterhaltung irgendwie seinen für sich einen Vorteil draus zu ziehen. Ist jetzt ein bisschen überspannt formuliert, ist aber
ein bisschen sehr überspannt.
Das Gleiche passiert am Ende nämlich auch, weswegen man die Frage aufwerfen kann, inwiefern er sich tatsächlich überhaupt weiterentwickelt als Charakter, bis vielleicht ins letzte Zehntel des Films. Denn am Ende redet er mit einem Polizisten über dessen Sohn relativ ausführlich. Und 3 Minuten später begegnen sie sich wieder und Woody Harrelson fragt ihn, hast du Kinder? Was ja wieder den Punkt verstärkt, dass er sein Gegenüber relativ stark ignoriert.
Es ist manipulativ.
Es ist halt die Geschichte von einem schlechten Menschen, der in einer Nacht an seinen absoluten Tiefpunkt kommt und dann einsieht, dass er an diesem Tiefpunkt ist und dass es so nicht weitergehen kann. Diese Einsicht kommt halt relativ spät im Film. Und ob man das davor dann mag, hängt, glaube ich, wirklich davon ab, wie sympathisch man Woody Harrelson ohnehin findet. Also wie sehr sein Charme auf einen funktioniert.
Ich hätte auch das alles tatsächlich ein bisschen verzeihlicher gefunden, wenn im Film drin gewesen wäre, dass das alles von langer Hand geplant war mit den 3 Frauen. Also wenn man weiß, dass das von der Zeitung mit böser Absicht geplant war.
Oder auch wenn er zum Beispiel den Taxifahrer provoziert hätte. Aber so ist es ja, er kommt stärker ein und das ist ein totaler Psycho und treibt ihn halt da rein, dass er diesen Aschenbecher da irgendwie rausreißt und dann kommt eins zum anderen, aber und dann kommt er an eine total unprofessionelle, quasi korrupte Polizei und er gerät in eine Situation, wo er gar nichts für kann und deswegen würde ich auch die These zurückweisen, er ist an seinem Tiefpunkt. Er macht gar nicht so viel falsch.
Naja, schon, also er er startet mit einem Seitensprung und ich meine, selbst wenn man wüsste, dass das
den wir ja nicht sehen, der passiert vor der Handlung.
Genau, Films. Selbst wenn man wüsste.
Auch Wochen oder vor der.
Ein paar Tage.
Auf jeden Fall.
Ja.
So lange, dass er zu einem Anwalt hingeht, der darauf spezialisiert ist, das fand ich auch cool. Wenn Promis bei Dingen fotografiert werden, die nicht an die Öffentlichkeit sollen, scheint es da wohl so eine Art Anwalt zu geben, den man bezahlen kann und dann kommt es nicht raus. Und er war nicht bereit, das zu bezahlen.
Ja. Das erfährt man
die Handlung später. Passiert.
Ja.
Das fand ich auch eine witzige Sache.
Er hat verhandelt, selbst
wenn man wüsste, dass das inszeniert war, hat er trotzdem seine Frau mit 3 anderen Frauen betrogen. Also das ist ja definitiv in echt und in der Handlung des Films.
Und möchte es
aber nicht. Danach, du siehst ihn nicht dabei, das zu tun. Das ist das Problem. Und das ist ja bei einem Film wichtig.
Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Als Arschloch performen siehst und das tut er nicht.
Ich glaube, das wäre dann aber wirklich ein bisschen Overkill, wenn du das noch siehst und dann all die Reaktionen und dann würdest du ihn, glaube ich, wirklich nur noch hassen können am Anfang. Also das verstehe ich schon.
Dann hättest du eine Entwicklung, so wie wir das ja so bei Romcoms oder so haben. Dann hast du eine Entwicklung. Jemand startet als Arsch und muss das halt erst noch lernen, so wie Amy Schumer.
Ja, aber euer Problem ist doch, dass er auch so als Arschloch startet. Also er startet ja schon als Arschloch.
Nee, ich meine, es ist in Ordnung, wenn er als Arschloch startet, aber er muss das dann im Film lernen, dass er nicht weiterkommt, wenn er sich immer als Arsch verhält. Aber so
das irgendwie tut er ja am Ende.
Aber ganz am Ende halt.
Ja, ja, ganz am Ende, genau. Das hatte ich ja gerade gesagt.
Ich hätte es aber auch richtig spannend gefunden, wenn man gesagt hätte, der Film startet damit, dass er irgendwie vielleicht wach wird in dem Bett mit den 3 Frauen. So, er kommt irgendwie so zu sich. Ja. Guckt sich so um und denkt sich schon so, oh scheiße. Okay, was habe ich gemacht? Guckt vielleicht irgendwie auf die Uhr und wird hektisch. Man merkt, er muss irgendwo hin. Er muss zur Theateraufführung. Wo er vielleicht nur einen ganz kleinen Part hat. Und dann öffnet er die Tür von dem Hotelzimmer, in dem er gerade ist oder wo auch immer und zack, er wird fotografiert. irgendwie ergibt sich durch die Situation, dass man als Zuschauer versteht, okay, das war von langer Hand geplant von einer der drei Frauen. Aber er kann jetzt gerade nichts machen, er muss los zum Theater. Wo er vielleicht seinen ganz kurzen Einsprung macht in dem Stück, den man sieht, vielleicht eine Minute oder so. Er spielt nur eine Minute in dem Stück mit, dann ist sein Auftritt vorbei. Und dann geht er hinter die Bühne. Und wir sind in der Version, wie sie jetzt ist. Und dann haben wir aber keine Tabloid-Presse, die das Ganze verbreitet, sondern wir haben Online-News-Media, die das verbreitet. Und das geht rum wie ein Lauffeuer. So. Und
2002 wäre das nicht möglich gewesen.
Klar, aber er hätte auch einfach so tun können, als ob. Hat es ja sowieso ein bisschen rearrangiert, sozusagen, die Abfolge der Events. Und dann erfahren wir mit ihm zusammen, dass das Ganze rauskommt und dass das Ganze gerade die Runde macht. Und alles andere kann so bleiben wie bisher. Er will im Restaurant dann auch, dass seine Frau so schnell wie möglich mit ihm nach Hause kommt, bevor sie irgendwie anderes darüber reden hört. Es hätte für mich irgendwie einen ganz anderen Anfangscharakter Woody Harrelson gezeichnet, weil man ein bisschen mit ihm mitgelitten hätte, dass er da so teils übers Ohr gehauen wurde, aber aufgrund eines eigenen Fehlers. Okay, ich wäre ganz anders investiert gewesen in die Rolle, wenn es so aufgebaut gewesen wäre.
Das Ding ist halt, der Film steckt sich halt sehr in eine Box, was möglich ist und was nicht durch dieses One-Take- und Live-Gimmick. Und jetzt ich verstehe, was du meinst, verstehe auch, wie das den Charakter anders machen würde. Was hier natürlich bei jeder Szene, bei jedem Set, bei allem irgendwie bedacht werden musste bei der Planung, wie kriegen wir das in 100 Stunden gefilmt? Und das wäre dann ja quasi ein weiterer Drehort, plus dann muss man irgendwie diesen Theatersprung machen. Es würde anders wirken.
Ich behaupte, es wäre möglich gewesen. Du hättest ja machen können, seine Wohnung ist nicht, oder das Hotelzimmer ist nicht weit weg vom Theater. Mhm. Er fährt im Taxi hin, auf der Taxifahrt telefoniert er mit dem Anwalt, der noch was an dem Paparazzi-Bild, an der Veröffentlichung, was verhindern kann. Also ich behaupte mal, es wäre möglich gewesen. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn er will, dass der Film so gut wie möglich 1:1 seine Situation widerspiegelt aus dem Jahr 2002. Und insofern. Aber ich finde, man wäre anders reingekommen in den Film. Ich habe so wirklich 20, 25 Minuten gebraucht, bis ich so drin war im Film.
Ich meine so halt auch eher, dass also jede Story-Entscheidung bei diesem Film zieht halt hier viel mehr mit sich als bei einem anderen Film. Klar, ja. Also das ist mehr so der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass halt jede kleine Änderung ist eine logistische Herausforderung für das Gesamtprojekt.
Ja.
Quasi. Das ist halt so das, was ich mit meinem einen Grund meinte. Man hat halt irgendwie das auch immer so im Hinterkopf, wenn man das guckt, wenn man das weiß. Die Möglichkeiten hier sind eingeschränkter als bei anderen Filmen.
Ja, deswegen, auch wenn du so, je komplexer die Handlung wird, das merkt man jetzt auch gerade, so wie Eikos Vorschlag eben, wo der Film starten hätte können, das wird immer, immer schwieriger. Und selbst so die Location-Wechsel sind ja schon echt heftig. Also
es sind, ich meine, 14 Locations insgesamt.
Das ist schon krass.
Ja.
Deswegen, ich finde auch, man muss den Film immer unter dem Aspekt gucken. Also man wird ihm auch nicht gerecht, wenn man das vergisst. Das ist schon geil irgendwie.
Die große Frage am Ende ist halt, wie bewertet man das? Ne? Also bewertet man es wie einen normalen Film oder vergibt man dem Film mehr, weil er weniger kann?
Ich glaube, ich würde es eher als Theaterstück sehen, weil sonst denke ich, ich habe mir oft gedacht, hier wäre ein Schnitt sinnvoll, hier möchte ich gerne Zeit überspringen zum Beispiel. Also man merkt schon, dass es filmisch einfach total Sinn macht. Andererseits habe ich so gedacht, mag ich manchmal diese Entspanntheit, die man bei One-Take-Filmen hat oder auch bei langen One-Takes, wo du eigentlich einen Schnitt hättest und dann, wenn die Kamera so durch den Raum fährt, ich weiß nicht, das ist am Anfang beim bei dem Theaterstück so und auch in der Zelle ist das so, wenn die Kamera so durch den Raum fährt, dann habe ich so das Gefühl, als würde man so abschweifen mit Gedanken. Und den Effekt mag ich richtig gerne, wo man sich manchmal mit einem Schnitt wahrscheinlich das abkürzen würde.
Das, ja, interessanterweise sind das ja die entspannten Momente, obwohl mal OneTech ja eigentlich viel aufmerksamer guckt, weil man es nicht so gewohnt ist. Es ist ja eigentlich eher anstrengender zu gucken, aber der Film hat wirklich ein paar wirklich schöne Stellen davon, finde ich, in der Zelle und in dem Club, wo einfach die Kamera so ein bisschen über, ja, wie du gerade meintest, rumschweift, sich umguckt.
Es ist halt so ein bisschen so, wie wenn man ein Buch lesen würde, das keine Punkte hat.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
Manchmal muss dann die Kamera, glaube ich, auch einfach ein bisschen schweifen und ein bisschen Raum zum Atmen lassen, damit du gedanklich einen Punkt setzen kannst.
Ja, es ist einfach ungewohnt zu gucken. Wie fandst du denn Woody Harrelson nur unsympathisch oder fandst du die Performance auch an sich nicht überzeugend?
Ich fand ihn unsympathisch und ich fand auch die Performance nicht überzeugend. Ich mochte das nicht, das war mir zu viel rumgestammel und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt sagen würde, dass es gut geschauspielert oder dieses Rumgestammel ist mir irgendwann echt auf die Nerven gegangen. Das macht ja auch sonst nicht so viel, finde ich. Also die Szene mit dem Polizisten im Auto, die fand ich echt todeslangweilig. Wo sie dann Bono anrufen.
Ich fand generell, also so die ersten 10, 15 Minuten, die ihr gerade angesprochen hattet, da wirkten alle Schauspieler auch ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob
ihr das kam mir auch so vor, ein bisschen hölzern. Auf jeden Fall.
Das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, das liegt halt wahrscheinlich daran, weil das gerade die Live-One-Take-Aufzeichnung
war. Und man muss ja auch einfach mal sagen, es ist einfach so ein heftiges Unterfangen. Beim Theater, klar, also ich meine, diese ganzen Schauspieler hier drin, die sind sicherlich auch Theater erfahren, Woody Harrelson ja auf jeden Fall. Und dir ein Skript zu merken, was bei einem Theaterabend 1,5 Stunden füllt, das ist ja auf jeden Fall in deren Berufserfahrung mit inbegriffen. Und da merkst du dir natürlich auch nicht nur Text, sondern auch Interaktion mit anderen Positionen auf der Bühne und so weiter, alles klar. Aber hier musst du dir auch noch so viel mehr merken, weil du nicht nur auf einem Ort spielst, auf einer Bühne spielst, sondern dich von Location zu Location bewegst. Jede Location hat andere Marker für dich, wo du sein musst, zu welchem Zeitpunkt, wo die Kamera gerade ist, wie
das
du
war heftig,
im Verhältnis zur Kamera spielen kannst und so weiter. Wahnsinn. Und deswegen kann ich mir auch ab und zu vorstellen, dass manche Stammler von Woody Harrelson auch einfach daher kommen könnten. Und man muss ihm zugutehalten, in der einen Szene habe ich gelesen, hat ein Schauspieler, der zur Szene hinzukommen sollte, der Polizist bei der Anrufszene bei der Polizei, hat wohl seinen Einsatz verpasst und ist zu spät gekommen. Und dann musste Woody Harrelson so ein bisschen improvisieren, wie er das so hinauszögern kann. Und dann fällt ihm die Nummer.
In welche Szene war
dann
das?
Dann fällt ihm die Nummer vom Hotel nicht mehr ein.
Ach, die Szene, ja, die. Ja,
wo er von der Wache aus im Hotel seine Frau versucht anzurufen.
Genau.
Und man darf halt auch einfach nicht in die Kamera gucken. Ne? Ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf bei so einem Unterfangen.
Das stimmt, ja. Aber ich würde auch ein bisschen mitgehen bei der Meinung von Epi. Also ich fand Woody Harrelson hier auch wirklich bei weitem nicht am stärksten. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich kurz vor der Club-Szene, die kommt so nach 20, 30 Minuten, schon so ein bisschen, ich weiß, ich habe darüber nachgedacht, ob ich mal ganz kurz aufs Handy gucke und so. Und dann kam aber Owen Wilson. Ja. Und Owen Wilson hat einfach so eine wahnsinnige Präsenz vor der Kamera in diesem Film. Generell auch, aber Wahnsinn in diesem Film. Und er ist so unfassbar charismatisch, dass ich da dann, das hat mich halt dann wieder richtig eingefangen in den Film. Das fand ich phänomenal, die Szene.
Sagen, er ist die beste Performance in dem Film. Owen Wilson als Owen Wilson.
Ja.
Ich finde Woody Harrelson, also nach 15 Minuten finde ich, wird es besser und ich finde, man merkt aber auch den Unterschied zwischen Owen Wilson, Woody Harrelson und den anderen Schauspielern, die das Ganze so ein bisschen theatermäßiger spielen. Und auch oft, glaube ich, mit der Kamera nicht so umgehen können. Also in vielen Szenen gucken die auch so ein bisschen wir durch die Gegend. Und am natürlichsten vor der Kamera fand ich tatsächlich Owen Wilson und dann Woody Harrelson.
Ich fand ja diese Frau auch ganz gut, die sie da im Club treffen.
Den musst du erklären.
Die ist nicht so, es ist auch alles irgendwie schwer zu erklären. Es ist auch ein Film, wo das so
sehr,
du triffst, ja. Also am nächsten Tag erzählt er eine, boah, ich hatte eine verrückte Nacht und erzählt es und erzählt es und du denkst so, ach, halt die Schnauze. Als ob. Stimmt doch alles gar nicht. Ja, und nachher war es dann auch gar nicht so. Aber naja. Also Woody Harrelson steht vorm Club, wurde nicht reingelassen, weil die Türsteher ihn doch nicht erkannt haben. Er war noch nicht so bekannt damals oder so. Und dort in der Schlange trifft er diese Frau, die ihn als Woody Allen anspricht, ne?
Ja, genau, der Gag ist ein oder zweimal, ja.
Warum eigentlich? Das wollte ich noch fragen. Warum eigentlich Woody Allen? Das
ist der andere berühmte Woody.
Würde ich auch sagen, okay. Ja.
Und das war schon.
Er noch nicht so extrem negativ, wobei, seit wann? Woody Allen ist schon lange negativ vorbelastet, aber. Aber
damals noch nicht, glaube ich.
Ich überlege gerade, 2017.
Auf jeden Fall.
Schon, ja. Da ja, schon, ne? Also.
Ja.
Da ist es zumindest nicht mehr jemand, den man einfach so Midnight entspannt in
Paris,
erwähnt.
Ne? Oder so. Midnight in Paris war doch
sein letzter wirklich erfolgreicher Film.
Ich meine, zudem kurz danach kam noch das irgendwie.
Also es ist ja schon, war ja schon Jahrzehnte davor bekannt. Ja, aber dass es so Mainstream-mäßig wurde, das ist so die zweite Hälfte der 2010er. Ich weiß jetzt nur nicht, ob 2017 oder 2000. Ja. Also das war ja so ein schleichender Prozess und mittlerweile ist er ja quasi komplett non grata. Und 2017, da kann es sein, dass es da schon war, kann aber sein, dass es kurz davor war.
Also Midnight in Paris war 2011 und ich meine, als ich den gesehen habe, war es noch so, über den erzählt man sich was und das ist jetzt auch...
Genau, da war das mehr so noch so im Hintergrund, ja. So das war so eine Geschichte, die man halt kannte, aber...
Naja, ja. Jedenfalls trifft er diese Frau und die ist irgendwie so ein bisschen hippie-mäßig auch drauf und die gehen auf diese Party, wo er das Thema auch Gypsies ist, glaube ich. Und zwischendurch steht sie einfach auf der Bühne und singt. Ich habe die irgendwann ganz vergessen, weil ich dachte, das wäre einfach die Sängerin. Und die leiert das auch an, dass die Polizei ihn verfolgt. Obwohl ich das auch ganz schwach finde, weil mein Gott, er hat sich mit seinem Freund geprügelt. Warum wird er gleich die Polizei gerufen und warum muss er dann flüchten? Das können wir gleich klären. Und dann nimmt sie ihn mit, weil sie sagt, sie muss ihn in Sicherheit bringen. Die Polizei kommt, komm mit. Und er steht irgendwie voll so neben sich. Man weiß auch gar nicht so richtig warum, weil er hat ja nur einen Cosmopolitan getrunken.
Mhm.
Und dafür, dass mehrmals gesagt wird, dass er öfters Alkohol trinkt, ist einfach unwahrscheinlich, dass einem das so wegschießt.
Aber man kann gut verstehen, warum er neben sich steht. Nachdem was ihm passiert ist, dass seine Frau gesagt hat, ich verlasse dich vielleicht. Also ich finde, man kann das schon verstehen, er muss nicht unbedingt betrunken sein, um ja, irgendwie aufgewühlt zu sein.
Nicht so daneben. Dann hat man so ein bisschen Konzentrationsprobleme. Dann kotzt man nicht jemandem ins Gesicht.
Du kannst ja schon sehr starke körperliche Reaktionen zu emotionalen Erlebnissen haben.
Es ist so eine Nacht, auch, also generell, wo man einfach so von einem Ereignis in das nächste gezerrt wird. Einfach so eine verrückte Nacht, wo man auch im Nachhinein gar nicht selber sagen kann, warum man jetzt das damals gemacht hat und warum nicht, weil man einfach keine Zeit hatte, nachzudenken. So habe ich mir das so ein bisschen auch erklärt. Ja, okay.
Übrigens, was auch noch so unsympathisch ist am Anfang, ist mir gerade eingefallen, wo es jetzt hier, wo wir bei der Toilettenszene sind. Am Anfang sieht man ihn im Stehen pinkeln und sich nicht richtig die Hände waschen. Trägt auch nochmal dazu bei, dass er nicht so zum Beispiel.
Ja, bei pingeligen Leuten. Nein, aber in der Bar
passiert. Handy, wärst du dir nicht
bei allen normalen Menschen.
Hm? Ich habe mir seit 10 Jahren nicht die Hände gewaschen.
Das ist so, diese Leute, die kurz so einmal den Wasserhahn aufdrehen, so die Fingerspitzen ein bisschen benetzen, die haben jetzt durch Corona alle mal so ein bisschen mitgekriegt, dass das nicht normal ist, hoffentlich.
Ach so, soll man sich in Corona-Zeiten die Hände waschen? Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja.
Woody Harrelson, Owen Wilson, die Prügelei ist in der Bar, ist das Wichtige, was quasi das, die Nacht zum Schlimmeren wenden lässt, weil dann die Polizei hinter ihm her ist, ab diesem Punkt.
Ja, die beiden Freunde geraten ein bisschen aneinander. Auch das würde sich besser erklären lassen, wenn sie beide sehr betrunken wären. Bei Owen Wilson hat man das Gefühl, finde ich, dass er sehr betrunken ist. Und also erst reden sie und Owen Wilson versucht, ihn aufzubauen, und dann geraten sie ein bisschen aneinander. Vor allem auch, weil sie unterschiedliche Meinungen zu Wes Anderson
und haben. Und wer jetzt wessen bester Freund ist.
Ja, genau. Das fand ich auch irgendwie ganz cool, die beiden zusammen. Und dann rangeln sie.
Weil sie einmal Hammer Chemie haben und weil Owen Wilson halt auch wirklich sich so großartig als narzisstischen Idioten spielt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch wirklich witzig, dass er am Anfang sagt, Woody, I'm your best friend. Und dann nachher die Diskussion halt losbricht, dass Woody sagt, aber du bist doch mein bester, ich bin doch dein bester Freund. Und Owen Wilson halt sagt, no. Und er dann unbedingt wissen möchte, wer Owens bester Freund ist. Und dann ist das halt, ja, Wes Anderson. Die ja damals noch ganz, ganz frisch im Grunde, ja, einigermaßen frisch auf die in die Filmszene gekommen sind. 2002.
Dieser Dialog, den ich eingangs meinte, der ist halt so komisch, weil irgendwie dieser Wes Anderson Teil, der macht nur Sinn, wenn das 2002 spielt, weil es da erst 3 Wes Anderson Filme gibt und er noch nicht der das akzeptierte Genie quasi ist, wie er es heute ist. Aber zeitgleich reden sie halt über Lady Gaga und über Filme, die noch nicht rausgekommen sind.
Vor allem das, was Woody sagt über Wes Anderson, dass er keinen guten Film gemacht hätte seit Bottle Rocket, fand ich einfach nur witzig. Ja. Weil Bottle Rocket ja Wes Andersons erster Film ist, und ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die wirklich meinen, das ist sein bester Film. Es ist ein guter Film, auf jeden Fall. Ich glaube, besonders wenn man Wes Anderson Filme mag. Aber er hat danach so viele andere, so unfassbar gute Filme gemacht.
Es ist eindeutig sein schwächster.
Und natürlich die als sie dann wirklich sich in die Haare gekriegt haben, machen sie sich ja gegenseitig auch fertig mit so ja, und ich habe die Rolle gekriegt und du nicht, und dann kommt der Satz von Woody Harrelson gerichtet an Owen Wilson bezüglich des Films Marley, und er sagt, you got out acted by a dog. Das fand ich auch richtig witzig.
Okay. Yeah. Darf ich eigentlich mal meine Owen Wilson Performance Persiflage Nachmache machen, die ich seit ungefähr einem Jahr trainiere?
Sehr gerne.
Okay.
Oh, wow. I'm Owen Wilson. I'm in the movie Marley and Me. Marley is my friend. Dankeschön. Das war der Gastauftritt von Owen Wilson. Ich werde das noch an mehreren Stellen einbauen, wenn jetzt am wenigsten.
Das wäre witzig, wenn du das jetzt, wirklich über synchronisieren würdest mit Owen Wilsons Originalstimme.
Man kann es ja zum Vergleich nochmal dahinter hängen, aber ich denke, es war schon.
Schon klar, war schon klar, ja. Kennt ihr das Video, bei dem lauter Katzen zusammengeschnitten werden, die miauen, und immer wenn die den Mund aufmachen zum Miauen, kommt das so Wow von Owen Wilson.
Wow.
Das ist sehr gut.
Sehr zu empfehlen. Wow. Ach, das ist ja schon wieder fast so, als hätten wir Leon dabei. Ich finde immer, wenn wir Leon dabei haben, dann kommt immer ganz viel Kram, den ich nicht kenne, weil der so ganz verrückten Cyberspaces unterwegs ist.
Ja, aber du kennst doch
The Joker, Baby.
Du kennst doch das Wow von Owen Wilson. Das ist doch ikonisch. Das ist doch das, was du sagen musst, um die Stimme reinzukriegen.
Wow.
Wow.
Wow. Aber ist es noch weicher als das? Also eine weiche Stimme, finde ich.
Es ist eigentlich eine der Stimmen, die man am besten nachmachen kann, aber man muss es treffen. Also das ist das Schwierige. Und ich versuche das seit Monaten, das zu treffen, sehr zum Ärger meiner Freundin.
Wow.
Owen Wilson ist Hammer in diesem Film. Und Woody Harrelson, finde ich, nach 15 Minuten wirkt er sicherer, und das Schauspiel wird so nach 15 Minuten besser.
Ja, ja.
Mhm. Der Film ist halt sehr episodenhaft. Muss man handlungsmäßig noch. Es kommt halt das im Taxi, wo er einen irren Taxifahrer trifft und da den Aschenbecher kaputt macht. Und
er trifft den nur verrückte Taxifahrer, ne?
Ja.
Also es gibt einfach keine normalen.
Und er hat vorher noch den Rollstuhlfahrer umgeschmissen, was natürlich auch vom Paparazzi fotografiert wurde.
Ach, was ziemlich cool war, dass er den Rollstuhlfahrer umhaut. Und er kotzt der Frau in den Mund.
Ins Gesicht.
Ja. was ich tatsächlich sehr witzig fand. Es war ein paar Stellen, gerade in dieser Bar-Szene, fand ich einfach richtig witzig.
Ich fand einmal das nur eklig. Ich habe bei sowas immer ganz viel Probleme, das witzig zu finden. Habt ihr den Film Bridesmaids gesehen?
Ja, da ist es krass mit der
Kackszene. Oh, wie schlimm. Oh, nee, das da sind die auf einem, nicht Junggesellenabschied, sondern die wollen ein Brautkleid kaufen. Und vorher führt dann die, heute fehlen mir die Wörter.
Völlig egal, wer, die kacken
die,
alle.
Die Trauzeugin, die zum Essen aus in einem brasilianischen Restaurant. Und später, wenn sie dann das Brautkleid kaufen wollen, sind sie in so einem richtig fancy Laden. Und auf einmal wird allen schlecht und sie übergeben sich und machen andere Sachen, was mit Körperausscheidung zu tun haben. Und es ist einfach, es spielt so minutenlang sich aus und der Film kommuniziert dir so, das ist lustig. Und ich find das einfach immer nur eklig.
Wobei viele Leute diese Szene lieben, ich mag es aber auch nicht. Aber mein Gegenargument, warum das witzig ist, er kotzt dieser Frau ins Gesicht.
Okay, super Argument.
Und dann versucht er sie zu beruhigen, indem er ihr sagt, dass das alles rein vegan ist, was er gerade ausgekotzt hat. Und ob sie das beruhigen würde. Und sie sagt, nein, warum sollte mich das beruhigen? Das macht es nicht besser. Und dann kommt der Bodyguard rein und sieht das und muss sich auch übergeben, weil es so ekelig ist. Und das Ganze passiert, als sie ihn vor der Polizei verstecken will und danach versucht sie ihn zu küssen und dann genau in dem Moment kotzt er sie an. Und das ist ein guter Gag, dass auch davor, als in den Club geht und er den Leuten sagt, I'm a vegetarian und dann als Reaktion nur kommt, why, finde ich auch, das ist witzig.
Ist halt 2002, ne?
Ich finde einfach, die Delivery ist so gut und ich meine, Woody Harrelson ist ja Vegetarier. Veganer sogar.
Veganer.
Ja, genau. Und ich finde, er darf diesen Witz machen. Also von daher.
Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, er ist, also alles wird immer schlimmer. Ne? Die Frau hat es erfahren. Er kann sich nicht richtig entschuldigen. Er hat den Kampf mit Owen Wilson. Ja, ich will es jetzt eigentlich gar nicht so, es ist ein bisschen zu kompliziert, es lohnt sich, glaube ich, nicht so richtig. Jedenfalls schubst er einen Rollstuhlfahrer um. Das wird natürlich von der Presse fotografiert.
Einen obdachlosen Rollstuhlfahrer.
Danach will er einfach nur noch weg, steigt ins Taxi, um von der Szene zu fliehen. Aber er blutet im Gesicht, er kommt mit dem Taxifahrer in eine Diskussion, ob er blutet oder nicht und macht irgendwie den Aschbecher da im Auto, im Taxi kaputt. Will dann vor dem Taxifahrer flüchten, der ihn anschuldigt, das Auto kaputt gemacht zu haben und der fordert, dass er das alles wieder sauber macht. Ja, und wird dann von der Polizei verfolgt, weil der Schwieger irgendwas von dem Taxifahrer Wachmann bei der Polizei ist.
Die Zwillings-Schwiegerbrüder.
Ja, genau.
Sind beide bei der Polizei. Ja. Und er wird auf einem Spielplatz festgenommen und dann ist er in Gewahrsam und trifft einen netten Polizisten, zwei gemeine Polizisten. Bei dem netten Polizisten ist das, was Eiko eben meinte, der erzählt ihm von seinem autistischen Sohn.
Man weiß, glaube ich, nur, dass der in irgendeiner Form eine Entwicklungsverzögerung hat.
Irgendwie sowas wird impliziert. Und ja, dann die Polizisten wollen ihn, die Schwiegerzwillinge wollen ihn fertig machen und lassen ihn keine Kaution zahlen. Er kann seine Frau nicht erreichen im Hotel.
Er hat kein Portemonnaie dabei, um selber zu bezahlen.
Genau, dann wird er verhört und der eine nimmt ihn in den Spitzkasten und brüllt ihn fertig und sie sagen, wir machen dich fertig, weil du das Auto kaputt gemacht hast.
Ja. Und sein bestes Argument, was er immer wieder nennt, um da rauszukommen, ist, dass er halt am nächsten Morgen mit seiner Frau und seinen Kindern zu Harry Potter fährt und fahren muss.
Genau, das.
Dass er deswegen nicht die Nacht in der Zelle verbringen kann.
Ja. Und das ist so der Punkt, wo man denkt, okay, Daniel Radcliffe kommt noch,
ja,
aber er kommt nicht. Und ja, also seine Hauptziele in diesem Film sind sich mit seiner Frau wieder vertragen und Daniel Radcliffe treffen. in der Reihenfolge.
Und ich dachte halt immer, ich wusste noch nicht, dass der Film im Jahr 2002 spielt, steht ja auch nirgendwo, ja. Und dachte deswegen halt immer, er kommt in die Zelle rein und da ist Daniel Radcliffe. Ich hätte es so gut gefunden. Ja. Aber gut.
Ja.
Und das hätte halt so gut gepasst, wenn es auch so denn so Owen Wilson-mäßig gewesen wäre, aber naja. Oh, genau. In der Zelle begegnet ihm dann begegnet ihm Willie Nelson in einer Vision. Und das ist dann der eine Punkt im Film, wo er dann halt in der Zelle wirklich an seinem Tiefpunkt ist und dann einsieht. So kann es nicht weitergehen. Wobei das meiste, was sich ändert, halt nach dem Film passiert. Aber das eine Nette, was er dann macht, er sagt dem Jungen mit dem Polizisten mit dem Special Needs Kind, dass er ihn auch so zu Harry Potter mitnehmen würde, wenn er das möchte, und dass er gar keine Gegenleistung dafür erwartet. Und ja, in der Zelle gesteht er sich dann ein, dass er sich kacke verhalten hat, und ja, sagt dann, ich möchte meine Frau wiedersehen, ich möchte das wieder irgendwie gut machen.
Ja, und so kommt der Film zu einem Ende. Und ich habe in einer Review gelesen, dass jemand geschrieben hat, als der Film vorbei war, war er richtig erleichtert. Mhm. Nicht etwa, weil es ein großartiges Ende gewesen wäre oder so, ein großartiges Filmende, sondern einfach, weil man so ein bisschen erlöst war von dem Gedanken, es könnte irgendwas schiefgehen, es könnte alles schiefgehen. Immerhin, wir sind durchgekommen ohne größere Unfälle.
Ja. Und am Ende sind sie dann halt auf dieser Brücke, die fast in dieser Nacht mit einer Bombenhebung zeitweise gesperrt war, wo die seiner Frau begegnet und sich dann groß bei ihr entschuldigt und sagt, das Wichtigste für ihn ist, dass sie glücklich ist und dass sie dann ohne ihn dahin gehen sollen. Dann läuft er im Auto nochmal hinterher und dann vergibt sie ihm doch. Owen Wilson kommt nochmal wieder, weil er ihn aus dem Gefängnis geholt hat.
Aber er muss natürlich sofort wieder weg, weil er seinen besten Kumpel Wes Anderson gleich trifft.
Genau. Und das ist quasi alles, was handlungsmäßig passiert.
Genau, und das Bild fadet zu schwarz. Man denkt sich, wo ist Daniel? Hat er einfach nur irgendwo hinten in der Disco gestanden oder was?
Ja. Und dann kommt Daniel.
Und er kommt, aber er ist...
Dann gibt er ein Interview.
Genau.
Wow, und erzählt so auch damals, wie das so war, als Woody Harrelson mit seiner Familie vorbeikam und alle so plötzlich so dachten, irgendwie, da war doch was irgendwie.
Er versucht vor der Polizei unterzutauchen auf dem Harry Potter Set.
Genau, ja, er meinte, immer mehr haben sie so gedacht, könnte das sein, dass Woody Harrelson seine Familie einfach hierher gebracht hat, um so eine safe environment zu haben, wo er nicht festgenommen werden kann oder so.
Mochtet ihr denn wenigstens das mit der Polizei?
Was meinst du genau?
Was?
Dies letzte Drittel, die verrückten Polizei, Beamten, der nette Beamte, mit dem er Bono anruft, der hier in einer eingesprochenen Message auch dabei ist, als er selber.
Aber den mochte ich irgendwie, weil man bei dem das so abgekauft hat, dass er so pflichtbewusst war und unbedingt alles richtig machen möchte. Mhm. Aber ich fand die ganze Szene total überzogen. Also das war einfach so, der Taxifahrer ist dann der Schwager des anderen Polizisten, deswegen schikaniert er den. Also bitte. Es ist doch einfach so, so unprofessionell und so überzogen. Das passt einfach in diesen Anspruch, den der Film hat, da irgendwie eine wahre Geschichte zu erzählen. Das passt da irgendwie nicht rein, finde ich.
Vom Stil her auch nicht, weil das war das, was ich so ein bisschen dachte, so eine gewisse Spannung zwischen, es ist halt alles sehr realistisch und sehr, sehr naturalistisch, weil halt eine Kamera den Leuten immer hinterherläuft und es sind aber so Charaktere wie aus einer, ja, etwas überzogeneren Komödie.
Ja. Ich weiß nicht, es hat mir nicht gut gefallen. Also, nee.
Ich finde das ironisch, weil das hier ist ja ein One-Take-Film. Und ich bin ja eigentlich kein großer Fan von One-Take-Filmen, wie ihr aus unserer Freundschaft wisst. One-Take-Filme sind ja Victoria, der Film, der diesen hier inspiriert hat, ist ja ein Film, dem uns ein Konflikt in unserer Filmfreundschaft, würde ich das nennen. Und ich mag diesen Film hier tatsächlich, glaube ich, am liebsten von uns dreien.
Naja, also ich würde jetzt auch mal fragen, wie ich weiß nicht, das mit der Polizei fand ich einfach so, mein Gott, haben die keine Gesetze dort in diesem Land? Oder was ist da los? Also, unglaublich. Aber wie findet ihr One-Take-Filme?
Ja, One-Take-Filme.
Lass uns über One-Take-Filme reden. Also, ich finde das ganz spannend. Ich wollte eigentlich nochmal Birdman und Victoria mir anschauen. Ich habe jetzt gestern gerade noch James Bond Spectre geguckt. Da ist ja die ersten 10 Minuten oder so ist ein One-Take. Ich habe vor einem halben Jahr nochmal Children of Man gesehen, der auch ziemlich geile One-Takes hat. Mhm. Also sehr lange Szenen, die man normalerweise durch Schnitte unterbrechen würde. Mich hat nämlich von Anfang an bei diesem Film, den wir jetzt hier besprechen, gestört, wie wackelig das Bild ist. Mhm. Und die Bildausschnitte haben mich gestört und dass ich die so ein bisschen verwaschen fand. Ich kann mir gut vorstellen, das sind so die ersten Dinge, auf die du verzichtest, wenn du solche Action drehst. Krasse, elaborierte Kameraeinstellungen mit Fokusverlagerungen und sowas. Komplexer Bildaufbau.
Wisst ihr zufällig, wie viel Locations Victoria hatte?
Die hatten auch einige. Die waren auf dem Dach, viel auf der Straße, in der Bank, im Hotel, in so einem kleinen Park.
Der hier hat ja
in der Wohnung
14.
Oh, die waren bestimmt nicht. Bestimmt ein bisschen weniger, aber die hatten auch echt viele.
Das ist ja so der vergleichbarste Film. Der wird ja auch immer als Inspiration genannt.
Victoria wird
als Inspiration. Ja, genau. Das, also Woody Harrelson und sein Director of Photography, den wir, glaube ich, noch gar nicht namentlich genannt haben, Nigel Willoughby, sind beide Fans von Victoria und deswegen sind sie überhaupt auf die One-Take-Idee bei diesem Film gekommen.
Ach, die sind alle älter, ne? Birdman, Victoria, ja, stimmt.
Birdman ist das gleiche Jahr, oder? Birdman hatten wir letztens ja doch 2017 den Oscar gewonnen.
Nee, 2014.
Oder 2018. Birdman nicht 2014
gewonnen. Doch.
Ist Birdman so alt?
Ja, also war echt? Kurz vor Victoria.
Oh Gott.
Ich fand nur, Victoria hatte ein schöneres Bild. Das ist echt verrückt bei einem deutschen Film. Der hat ein schöneres Bild, schönere Farben. War aber auch so hakelig und wackelig gefilmt. Mhm. Und Birdman hatte die mit Abstand schönste Kameraführung. Und da konnte man zwischendurch, finde ich, auch sah das einfach aus wie in einem normalen Spielfilm. Und das ist heftig, finde ich.
Hier, wobei Birdman natürlich auch mehrere Takes gemacht hat und Birdman nicht in einem Take aufgenommen wurde, sondern es sieht nur aus, als wäre es
eins. Okay, das stimmt. Aber wie viele Takes sind das? Weiß man das?
Ich meine, irgendwie kommt gerade die Zahl 8 bei mir rein, die ich, glaube ich, damals gelesen habe, 8 oder 9. Das waren schon lange Einstellungen.
Sein, oder? Ich habe kaum Erinnerungen an Birdman. Weil Birdman von den, also wenn wir jetzt diese modernen Filme da besprechen, der ist, wo es auch absolut unnötig ist, dass es ein One-Take ist. Ich versuche gerade zu sehen, wie viele Takes.
Ich glaube 15 bis 20 Takes bei Birdman.
15 bis 20, okay, das.
Okay, das ist ja schon echt einiges, ne?
Ja.
Ja. Okay, gut, ja, das passt dann schon eher, ne?
Was ich halt immer wieder interessant finde bei One-Take-Filmen, ist, wenn man sich die Geschichte von One-Take-Filmen anschaut. Mhm. Der erste berühmte One-Take-Film ist ja bekanntermaßen Cocktail mit einer Leiche, beziehungsweise auf Englisch Rope von Hitchcock. Rope, ja. Der das ganze Jahr, und das finde ich immer wieder so interessant, als Experiment angesehen hat. Also gesagt hat, ich versuche das mal, ich finde das Konzept interessant, und probiere einen Film als One-Take zu filmen, und er selber hat das Experiment später aber als gescheitert angesehen, als filmisch gescheitert. Aber kurzer Hinweis, der ja immer interessant ist, es war natürlich 40 Jahre vor diesem Film und damals wurde natürlich auch noch analog gedreht, nicht nur 40 Jahre vor 2002.
70 Jahre vor diesem Film.
Ja.
Oder? 48 ist Cocktail für eine Leiche.
48, ja, Wahnsinn. 70 Jahre vor diesem Film. Und es wurde dann natürlich analog gedreht und sie mussten die Filmrollen tauschen, weil sie den ganzen Film gar nicht auf einer Filmrolle drehen konnten und mussten dann immer die Schnitte verstecken, den Film austauschen und konnten dann weiterdrehen. Finde ich einfach Wahnsinn. Ist echt interessant.
Wobei ich tatsächlich finde, dass das dem Film zugute kommt, weil er tatsächlich ein paar Cuts hat und die auch dramaturgisch sinnvoll einsetzen. Weil der erste oder der zweite Cut in dem Film, es ist ja Hitchcock, es ist ein Thriller, es geht um eine Party, wo kurz vor der Party jemand umgebracht wurde und die Leiche ist in dem Raum. Und der Moment, in dem Jimmy Stewart merkt, dass irgendwas hier nicht stimmt, das ist der erste Cut. Oder der zweite, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste oder der zweite ist. Und das wirkt so unglaublich stark.
Ja.
Und deswegen ist, also für mich ist Rope tatsächlich mein Lieblings-One-Take-Film.
Ich finde den auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und die Prämisse ist typisch Hitchcock halt extrem klar, extrem einfach, aber umso spannender einfach. Du weißt von Anfang an ein Geheimnis, was nur die beiden Hauptcharaktere wissen, dass eben da eine Leiche in dem Zimmer ist, wo gleich die Party stattfindet. Und es ist eine sehr, sehr starke Prämisse, sehr starker Film.
Die Sache selbst bei One-Take-Filmen wie Rope ist ja, dass die theoretisch als reiner Film mit allen Mitteln, die man als Filmemacher hat, mit Schnitten, verschiedenen Perspektiven, all das, was man aufgibt, wenn man sich für einen Take entscheidet, eigentlich immer bessere Filme wären, wenn sie kein One-Take wären, sondern all diese Sachen nutzen würden. Aber weniger bekannte Filme.
Oha. Okay. Oh. Beim zweiten Punkt würde ich definitiv zustimmen. Ich bin mir sicher, von Victoria hätten wir vielleicht nicht gehört, wenn er nicht in einem Take gedreht worden wäre. Aber der erste Punkt, dass sie bessere Filme wären, das musst du erklären.
Ich mag Rope. Ist ein super Film. Aber Hitchcock würde den wahrscheinlich, der Film spielt ja komplett in einer Wohnung, komplett an einem Abend, würde wahrscheinlich noch mehr Paranoia und Spannung da rausholen können, wenn er alle seine Handwerkszeuge zur Hand hätte, die er sonst zur Hand hat. Wenn er nicht quasi den Film um seine technische Prämisse drumherum bauen würde. Könnte mehr damit arbeiten, die Kameraausschnitte viel enger zu setzen, mehr mit Close-ups arbeiten, all das, was du halt nicht einfach machen kannst, wenn jede Kamerabewegung live passiert in dem Moment. Und das ist so ein Ding, was ich bei allen One-Shot-Filmen, die ich gesehen habe, habe. Victoria und Birdman sind beides Filme, die ich nicht mag. Gerade bei Victoria wäre der Film wahrscheinlich besser, wenn es ein normaler Thriller wäre, weil Victoria auch noch dieses Gimmick hatte, dass sie nur 10 Seiten Drehbuch hatten und den meisten Dialog improvisiert haben.
Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
Oh ja, das ist auch so typisch, finde ich. Das hatten wir bei diesem Film auch wieder. Szenen, die zu lang sind.
Ja, wobei.
Weil sie einfach dauern müssen. Weil sie, du kannst sie ja halt nicht überspringen, Autofahrten.
Genau, so. All solche Sachen.
Ne? Richtig, ja, du kannst nicht im, man sagt ja immer, ein Film wird dreimal geschrieben. Wenn das Drehbuch geschrieben wird, wenn er gedreht wird und wenn er in der Postproduktion ist. Weil sich einfach jedes Mal Sachen ändern, weil man die Sachen nie ganz so planen kann, wie sie dann tatsächlich aussehen sollen. Ich meine, wir hatten das auch so oft, wir können ja aus dem Nähkästchen plaudern, bei jedem Film, den wir haben, egal wann wir ihn gedreht haben, egal wie viel wir vorher darüber geredet haben, am Drehtag selber hatten wir immer mindestens einmal den Moment, ach so meintest du das? Ich dachte, wir wären uns alle einig, dass wir das so meinten. Und solche Sachen kannst du kaschieren, wenn du nachher Sachen schneiden kannst, zum Beispiel. Ja, der Film wird immer dreimal geschrieben und hier fällt der Teil der Postproduktion ja komplett weg. Du kannst nichts schneiden, gut, du musst auch nichts schneiden, aber wenn du am Ende merken würdest, naja, eigentlich würde es doch mehr Sinn machen, wenn die Szene vor der Szene kommt oder wenn wir diesen Part doch rauslassen oder vielleicht als Flashback einbauen oder was auch immer. Du kannst es einfach nicht tun. Es geht einfach nicht.
Genau, dieser Film geht ja quasi nochmal einen Schritt weiter, aber auch bei Victoria weiß ich zum Beispiel, da ist in der mittendrin diese seltsame Szene mit diesem Gangsterboss, der so wirkt, als wäre er aus einer TKKG-Folge in den Film gelaufen. der komplett anders Schauspiel hat als alle anderen Figuren in dem Film. Und es ist eine ganz seltsame Szene.
Aber die anderen machen es halt großartig, finde ich.
Ja klar, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wenn du den Film nicht in einem Take hättest, könntest du diese Szene nochmal drehen. Du könntest nochmal was ändern. Du könntest dem Schauspieler nochmal sagen, okay, kannst du es vielleicht nicht so spielen, als würdest du gerade Tarzan Tim bedrohen. weißt du? Und das kannst du ja da nicht. Das kannst du nur bei so Filmen wie Birdman, die ja halt nur so aussehen, als wären sie One-Take, oder wie 1917, unser Oscar-Verlierer, wobei er hat für die Kamera gewonnen, ne?
Ich glaube, ja.
Meine ich, ja. Und das geht halt immer nie. Und deswegen, diese Filme sind irgendwie immer eingeschränkter als normale Filme. Und es ist, finde ich, sehr schwierig, das nicht in seine Bewertung einfließen
zu lassen. Das Interessante, finde ich halt immer an diesem Film, ist, was wollen sie überhaupt erreichen mit ihrem Gimmick? Was soll das lange One-Take überhaupt auslösen?
Ja. Oh, das was würdet ihr sagen?
Bei diesem Film oder generell?
Wie dir der Schnabel gewachsen ist, Henny.
Also bei zum Beispiel Children of Men, also zum Beispiel bei Children of Men, funktionieren die halt einfach super, um Spannung zu erzeugen. Dass du das Gefühl hast, du bist jetzt dabei und du kriegst alles mit und du musst durchhalten. Du kannst nicht durchatmen. Also vor allem Schnitte sorgen ja auch, können auch für Entspannung sorgen. Das denkt man ja erstmal nicht, wenn man zum Beispiel den James Bond Quantum Trost gesehen hat. Furchtbar viele Schnitte hat und viel zu schnell ist. Aber das ist immer dieser Effekt, wenn dann der Schnitt kommt, am Anfang von Spectre zum Beispiel, der erste Schnitt, du nimmst den richtig wahr, weil er das auflöst. Und dafür sind sie, finde ich, wunderbar. Sie sind auch einfach beeindruckend irgendwie.
Wobei das ja noch so der klassische Einsatz von One-Takes sind. Also Children of Man ist ja so das Vorzeigebeispiel, wie man in einem normalen Film One-Takes gut einstreut an den richtigen Stellen, wo du richtig sagst, wo man Spannung haben möchte oder unerträglich krasse Spannung haben möchte.
Ja.
Aber Eiko hat schon recht, wenn man sagt, mein Film soll ein One-Shot sein, dann muss das auch erzählerisch Sinn machen.
Übrigens auch von Alfonso Cuarón, der auch Harry Potter 3 gemacht hat.
Richtig. Also Children of Men. Ich finde, hier macht es als Konzept Sinn. Weil es tatsächlich ein Abend ist. Ich finde, das sind so Sachen, also wenn es um halt darzustellen, es ist ein Zeitpunkt.
Aber sie überspringen ja Zeit.
Ja, klar, in der Zelle so ein bisschen. Aber halt, es ist eine Sache, eine Reihe von Ereignissen, die nah beieinander passiert ist. Und es ist ein verrückter Abend, der wie ein nicht enden wollender Albtraum für Woody Harrelson ist. Da macht es Sinn.
Ist so ein bisschen wie Dubliners von James Joyce, ne?
Den Vergleich musst du mir erklären.
Das war nur ein Scherz, ich habe den Scheiß nicht gelesen und ich würde es niemals überlegen, so einen Kack zu lesen.
Also du weißt dann aber gar nicht, dass es nicht doch vielleicht ganz gut sein könnte.
Dubliners ist
vielleicht cool. Könnte es ganz gut sein. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es eine Nacht ist und dass dieses unglaublich lange Buch wenige Stunden abdeckt.
Es sind 200 Seiten. Dubliners sind
200 mehr. Seiten, das ist noch mehr als 200 Seiten.
Dubliners ist ein extrem kurzes Buch. Dubliners sind 8 oder 9 Kurzgeschichten, die halt alle an einem Abend spielen. An verschiedenen Punkten in der gleichen Stadt. Ist ein sehr gutes Buch.
Schneid Scheiße, wo war ich
denn? Wofür sind One-Takes? Also.
Genau.
Ja.
Also sie machen Sinn, wenn, also ich finde für so eine Nacht vom Konzept her macht das Sinn. Es ist halt eine sehr funktionale Ästhetik, also weil es halt so begrenzt ist. Es ist ja nicht nur ein Take, sondern halt auch an einem Abend und halt mit all den krassen Sachen, die es irgendwie können muss. Es muss ja, es sind ja 2 Verfolgungsjagden, 14 Locations und es muss ja alles irgendwie überhaupt drinne sein. Das schränkt es schon mal ein bei diesem Film.
Ja.
Wobei so ein paar coole Sachen sind ja, wo dann, also was ich irgendwie als an der Kamera cool fand, war, als Woody Harrelsons Frau am Anfang in den Shot reinläuft. Also sie ist außerhalb des Shots und dann kommt sie mit einer Zeitung quasi ins Bild gebrochen und schlägt damit auf Woody ein. Ja. Es hatte einen so coole Spielereien an Momenten, aber ansonsten ist es ein sehr funktionaler Film, wo es einfach nur darum geht, dass das, was passiert, überhaupt im Bild ist, würde ich sagen. Würdet ihr mir denn überhaupt zustimmen, dass es Sinn macht bei diesem Film? Oder also vom Konzept an sich her?
Also ich habe darüber nachgedacht, ob Woody Harrelson sich damit eventuell selber so ein bisschen ins Bein geschnitten hat. Weil, also zumindest Epi und ich haben ja jetzt gesagt, uns kam Woody Harrelson in diesem Film schauspielerisch nicht so stark vor wie sonst. Und ich glaube, das kann auch wirklich an der Kameraarbeit liegen. Weil es eben ein One-Take-Film ist, ist die Kamera meistens etwas weiter entfernt von den Schauspielern. Sind meistens Two-Shots, die gemacht werden. Also Einstellungen, bei denen zwei Schauspieler irgendwie sich gegenüberstehen und reden. So, wenn man an die Owen Wilson, Woody Harrelson-Szene denkt beispielsweise. Wir sind aber extrem selten nah an dem Gesicht eines Schauspielers dran. Und ich glaube tatsächlich, dass Woody Harrelsons Gesicht so viel mehr Ausdrucksstärke in sich trägt als sein ganzer Körper. Er ist kein Schauspieler, der viel mit seinem Körper macht. Er macht sehr viel mit seinem Gesicht. Und ich glaube, dass wenn man hätte schneiden können, hätte man das noch viel mehr nutzen können. Deswegen würde ich nämlich sagen, die Antwort auf die Frage, wozu ist ein One-Take gut, ist oftmals, dass Regisseure sich davon versprechen, dass man näher an den Charakteren dran ist. In irgendeiner Form. Aber weil die Kamera weiter weg sein muss, allein schon aus konzeptionellen Gründen, entwickelt sich da manchmal ein Widerspruch. Und ich finde, das hat hier teilweise gut funktioniert. Also ich mag den Film ja tatsächlich auch ganz gerne, aber teilweise eben auch nicht so gut, weil wir zum Beispiel nicht so nah an Woody Harrelsons Gesicht rangehen konnten und dadurch einfach Nuancen verloren gehen in der Performance.
Wobei ich tatsächlich eher beide 1917 nicht gesehen, ne?
Leider noch nicht, nein.
Nee. Ich war sehr erleichtert, dass man in diesem Film die Gesichter trotzdem sieht. Also ich weiß, was du meinst, aber ich habe es auch so ein bisschen im Vergleich zu 1917 gesehen, wo die Kamera häufig sehr ist natürlich vom großartigen Roger Deakins, aber sie ist trotzdem häufig so, dass die Charaktere seitlich gefilmt werden in sehr emotionalen Szenen. Das ist
ja,
und du die Gesichter nicht siehst.
Das ist schwierig, ja. Ich glaube, die Regel, in Anführungsstrichen Regel, ist, wenn du ein Gesicht filmst in einem Winkel von 45 Grad, draufblickend auf dieses Gesicht, dann kannst du als Zuschauer gut Nähe zu diesem Charakter empfinden. Du kannst dich empathisch in ihn hineinfühlen und so weiter. Mhm. Aber alles weiter vom Zentrum des Gesichts weggedreht, macht es sehr, sehr viel schwieriger.
Und das ist das, was an 1917 so schade ist. Auch ein Film, den ich mag, wo ich auch finde, da macht das One-Take-Gimmick Sinn. Und hier war ich halt überhaupt erleichtert, dass man die Gesichter sieht. Das hat es für mich natürlich ein bisschen positiver gemacht, weil ich diesen Vergleich auch hatte, wie es ist, wenn man es gar nicht sieht. Aber ich sehe genau, was du meinst, Eiko.
Das machen sie übrigens bei Victoria echt gut, finde ich. Da bist du sehr oft sehr nah an den Charakteren, vor allem in den...
Ja, das finde ich auch. Also Victoria würde ich auch wirklich eine Empfehlung aussprechen, den zu gucken. Wenn man sich in irgendeiner Form allein für das Konzept faszinieren kann, interessieren kann, dann den auf jeden Fall gucken.
Die Kameraarbeit ist echt gut auch, muss man sagen. Also
finde ich auch, ja.
Victoria hat so das Ding, dass er halt auch teilweise romantisch sein will und da funktioniert es für mich halt nicht, weil es halt immer die gleiche Bildsprache ist durch das Ding. Aber ich würde im Nachhinein sagen, Victoria ist auch ein Film an sich vom Konzept eine Nacht, alles passiert in einer Nacht und direkt am Stück. Soweit macht das One-Take da Sinn. Das Problem bei Victoria ist für mich wirklich, dass sie nur 10 Seiten Skript haben und alle ständig im Improvisieren sind. Und
es ja, ist einfach auf jeden Fall. Das sind totale Schwachpunkte. Der Film zieht sich. Ja. Es ist teilweise so langweilig und auch anstrengend, den zuzugucken. Trotzdem haben sie das gut gefilmt, finde ich. Und die Szenen Wo du nah dran sein musst an den Charakteren, da ist man irgendwie auch nah dran.
Er sieht besser aus, das ja, auf jeden Fall.
Jedenfalls, also ich finde das Konzept schon gut, also oder diese Idee, die du meintest, es geht um eine Nacht, deswegen verfolgen wir das. Aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube, mit Schnitten hätte man das besser hingekriegt, diesen Effekt, dieses... Weißt du, du guckst mal kurz nicht hin und plötzlich ist es total eskaliert. Wie sind wir hier hingekommen? Hm. Und dieser Film, vielleicht dadurch, dass wir gerade sehen, wie wir da hingekommen sind, der entzaubert das nochmal. Weil wir wissen, wie wir da hingekommen sind und er hat nichts dabei getrunken zum Beispiel. Und es führt, er ist in Situationen reingekommen, in die wäre er so nicht reingekommen. Und ich finde, es hätte mehr Charme gehabt, wenn dann Schnitt gewesen wäre und er plötzlich halt irgendwie von der Polizei gejagt wird oder irgendwie sowas. Oder...
Keine ich Ahnung. Finde, ein Schwachpunkt von One-Takes generell und One-Take-Filmen ist halt, dass die Kamera Gefahr läuft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was sich ja total aus dem Film rausziehen
stimmt.
kann.
Ja, weil Victoria übrigens auch sehr.
Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es zwei Szenen, an denen ich das so ein bisschen festmachen würde. Es gibt einmal die Szene in dem Restaurant, wo er seine Frau trifft. Denn der Film muss es ja irgendwie schaffen, dass die Frau erfährt, jetzt ist da was in der Zeitung. Und damit das passieren kann, folgt die Kamera auf einmal nicht mehr Woody Harrelson, sondern zwei Frauen, die wir gar nicht kennen, die die Treppe runtergehen in ein Restaurant, um zu den Toiletten zu kommen. Und die Kamera hat keinen Grund, denen zu folgen. Absolut gar keinen Grund. Und das zieht sehr viel Aufmerksamkeit auf sich und zieht einen auch so ein bisschen, zumindest für eine Minute, aus dem Film raus. Und die andere Stelle ist, ganz am Ende auf der Brücke, ist ein sehr emotionaler Dialog zwischen Woody und seiner Frau. Und Woody hat so ein langes Statement, so ein langes Plädoyer und einen langen Monolog. Und auf einmal ist er durch mit dem Monolog und der Kameramann muss gemerkt haben, oh, ich müsste jetzt wieder auf der Frau sein und läuft so langsam um die beiden herum, bis wir den Over-the-Shoulder-Shot auf seine Frau haben und dann fängt sie erst an zu reden. Mhm. Das heißt, du hast nicht den Luxus, den ein normaler Schnitt dir eröffnen würde, einfach auf die andere Person zu schneiden, sondern viel schlimmer, wenn das Timing nicht ganz sitzt, dann musst du einmal komplett um was herumlaufen, um die Perspektive zu ändern. Ich würde auf jeden Fall euch sehr ein Video ans Herz legen, das heißt Recutting the Revenant, How a Long Take Can Fail. Und es geht um ein spezielles Longtake im Film The Revenant. Ich mochte den ja überhaupt nicht, den Film. Es war richtig schlimm, erst dieses Video zu gucken. Aber es ist sehr, sehr gut aufgebaut und hat eine echt... Es ist ein tolles Video-Essay über einen Film. Es geht um ein Longtake, das in der Mitte des Films stattfindet. Ist egal, worum es gerade storytechnisch geht. Es geht eigentlich nur darum, dass unser Hauptcharakter gejagt wird. Und er möchte entkommen. Und er ist in so einer Wasserstelle, einem Wasserufer. Und versteckt sich hinter Steinen. Und wir sehen sein Gesicht und er lehnt an einer Steinmauer. Und guckt ganz verängstigt zu seinen Verfolgern hoch. Und dann schwenkt die Kamera sehr, sehr langsam über diese Steinmauer. Du siehst für, weiß ich nicht, 5 bis 10 Sekunden nur diese Steine die ganze Zeit. Dann siehst du erst die Verfolger. Um dann wieder zu ihm zu kommen, schwenkt die Kamera einfach weiter nach rechts um 180 Grad über das ganze Wasser, bis wir wieder ihn sehen, ganz verängstigt, wie er sich wegdreht. Und dann schwenkt die Kamera nochmal über die Steine zu den Verfolgern. Und diese ganzen kurzen Phasen, wo du nichts siehst, wo du nur die Steine oder das Wasser siehst, ziehen halt wieder die ganze Aufmerksamkeit auf die Kamera. Und das nimmt er in dem Video-Essay ganz gut auseinander und zeigt sogar auch eine Version, in die er dann Schnitte eingebaut hat, die meiner Meinung nach sehr viel besser funktioniert und sich auch irgendwie natürlicher anfühlt, weil warum sollten wir die Steine jetzt gezeigt bekommen, so riesig im Bild? Und ich kann es nicht nur deswegen empfehlen, weil er das gut darlegt und gut argumentativ auch aufbaut, sondern auch, weil die Kommentarsektion unglaublich respektvoll diskutiert, ob er recht hat oder nicht. Weil viele Leute auch dem Film zur Seite springen und sagen, nein, es ist doch genau deswegen genau die richtige Idee, einen Longtake zu machen. Genau. Und sein Take
ist... Das ist echt ungewöhnlich für YouTube,
ey. Ja, tatsächlich, würde ich auch sagen.
Ich finde es süß, dass du gerade eine Kommentarspalte empfohlen hast.
Ja, ich empfehle die Kommentarspalte wirklich sehr. Genau, und er sagt auch nochmal, das Ziel war eben, das sagt auch der Kameramann, den Zuschauer in die Perspektive des Charakters zu bringen, aber es stellt eben Distanz her. Weil nicht von einem Charakter auf die Jäger geschnitten werden kann, fühlt man sich gar nicht in der Perspektive des Charakters. Ne? Stellt euch vor, ihr seht Leonardo DiCaprio, verängstigter Blick, auf die Verfolger, Schnitt zurück zu ihm. Es stellt eine viel klarere, bildliche Relation zwischen diesen beiden Sachen her. Als wenn zwischendurch noch dieser langsame Schwenk über diese Steine und das Wasser passiert. Und weil eben erst geschwenkt werden muss, fühlt man sich mehr wie ein distanzierter Betrachter des Ganzen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, hinter dem sich viele dieser One-Take-Filme so ein bisschen verstecken.
Und man kann sich halt auch irgendwie immer die theoretisch bessere Version vorstellen. Das kann ja bei diesem Film quasi auch. Man kann ja sich vorstellen, wie wäre das, wenn die Shots mehr geframed wären, weil es nicht eine Kamera ist. Wie wäre das, wenn Woody Harrelson nochmal Zeit gehabt hätte, vielleicht zu gucken, klappt dieser Anfang, ist das vielleicht doch zu unsympathisch? Experimentiere ich damit ein paar Szenen, macht man diesen theoretischen Anfang, den Eiko eben gemacht hat, dreht man nochmal was nach? Es geht ja alles nicht. Aber halt dadurch weißt du, also ich meine, dadurch ist dieser Film halt auch so einzigartig, dass das alles nicht ist. Und was ich finde, was dieser Film besser macht als Victoria, sind tatsächlich die Autofahrten, weil hier bei den Autofahrten immer was passiert und weil die Leute hier ein Drehbuch haben und nicht plötzlich für 5 Minuten irgendwie diese Autofahrt überbrücken müssen und keiner weiß genau wie. Und hier sind es 3 Autofahrten und es passiert immer was. Das ist das, ja, was ich noch positiv hervorheben wollte. Ich wollte noch sagen, Birdman ist der schlechteste, weil bei Birdman ist das One-Take völlig unnötig. Birdman ist der eine Film, wo von denen, über die wir gerade gesprochen haben, wo der einzige Grund, warum es ein One-Take ist, ist, weil Alejandro Iñárritu sich geil findet.
Bin aber immerhin froh, dass du Birdman schlechter als Victoria findest.
Wow.
Es ist total schwierig. Also ich finde beide nicht besonders gut. Aber bei Victoria, wenn man einfach diese Filme als zusammen betrachtet, da bietet sich das Konzept einfach mehr an. Das Ding bei diesen Dingern ist halt auch, dass, also wenn du das zum ersten Mal siehst, ne, wenn du zum ersten Mal einen One-Take-Film siehst, als Otto-Normalzuschauer, ist das natürlich wahnsinnig beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das war der Aspekt, auf den wollte ich auch noch hinaus, dieses Beeindruckende. Auf jeden Fall, es gibt ja auch in diesem Film sehr viele beeindruckende Sachen, finde ich. Beispielsweise in dem Club, in dem Woody ist, gibt es ja so eine Seilartistin, auf die wird geschwenkt.
Der Club hat mich auch beeindruckt, ja.
Und genau in dem Moment, in dem auf sie geschwenkt wird, macht sie da ihr Kunststück, dass sie sich so runtergleiten lässt. Wahnsinn! Also wo man sich fragt, wie haben die das geschafft? Unfassbar. Ja. Aber ich glaube, wenn so vielleicht ein bisschen wie bei Alejandro Iñárritu und seinem Kameramann Emanuel Lubelski, ich wollte ein bisschen so tun, als ob ich das auch aussprechen könnte, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, sie haben es vielleicht nur gemacht, ja, oder größtenteils gemacht, um zu beeindrucken. Und dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Ich glaube, ich werde mir das angucken wie ein Theaterstück, Victoria, Birdman auch einfach, und das unter dem Aspekt mir anschauen und genießen und mich darüber freuen, wie sie das gemacht haben.
Guck lieber 1917, der ist besser. Da macht es auch Sinn, weil es eine Mission ist und Weltkrieg und Chaos und das ist ein guter Action.
Ja, den gucke ich auch noch, sobald es den irgendwo umsonst zu gucken
gibt. Du hast doch jetzt auch alle James Bond-Filme durch, oder?
Ja, ist jetzt die Frage, was wir jetzt
nicht. Wie hat sich das angefühlt? Ihr habt jetzt alle, wie viel? 28 James Bond-Filme?
24 Filme. Ja, in der WG. Und wir haben es echt geschafft, jeden Montag, jeden Mittwoch einen Film zu gucken. 3 Monate lang.
Oh, Respekt.
12 Wochen.
Nicht schlecht. Das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, aber
das war schon
krass. Ist es auch ein Gefühl von Trauer? Jetzt ist es vorbei.
Ja, ist ganz komisch, aber das wird erst richtig komisch, wenn Montag ist und es kommt kein Bond mehr. Wir haben ja gerade gestern den letzten geguckt und Montag wäre jetzt. Die Sache ist, wenn du zwei Bond-Filme in der Woche guckst, nach dem zweiten, hatte ich schon immer keinen Bock mehr. Danach dachte ich, oh Gott, nicht schon wieder. Und dann am Sonntag denkt man so, ach ja, naja, und am Montag hat man wieder Bock.
Ihr könntet und ja noch Montag, die ganzen inoffiziellen Bond-Filme gucken.
Habe ich auch überlegt. Ich habe auch überlegt, ob wir OSS 117 noch gucken.
Genau.
Und Austin Powers. Also inoffizielle Bond-Filme gäbe es ja noch Never Say Never Again. Den haben wir auch nicht geguckt.
Casino Royale.
Casino Royale, ja, genau. Obwohl der halt auch wirklich als Satire schon gemeint ist. Aber ja, den könnte man noch gucken.
Gibt noch einen ganz verrückten.
Ja, und dann kommen natürlich.
Gibt noch einen ganz verrückten Jackie Chan James Bond Film. Jackie Chan.
Ja, dann Erstschlag. Kommen natürlich die Filme, wo Henny immer sagt, es wären James Bond Filme. Es sind natürlich keine James Bond Filme. Aber, naja.
Okay. Ihr könntet Mission Impossible gucken.
Ja, Mission Impossible, wir könnten Spy gucken, die ja alle mit den Tropes und den Klischees spielen, die James Bond in die Welt gebracht hat. Ich hätte Lust auf OSS 117 und Austin Powers, weil vor allem, wenn man die alten Filme guckt und so am Stück guckt, denkt man wirklich so, ja, und die treffen das echt. Als ich die Filme damals, also Austin Powers ist ja, glaube ich, irgendwie Anfang der 2000er kommt es raus. Und parodiert die hauptsächlich die Roger Moore-Zeit, würde ich sagen. Also die 70er, Ende 60er bis 70er.
Ja.
Und die kannte ich ja damals gar nicht, als ich Austin Powers gesehen habe. Und deswegen dachte ich immer so, James Bond ist doch eigentlich anders. Ich kannte nur Pierce Brosnan. Also die James Bond-Filme, die zur Austin Powers-Zeit rauskamen, waren ja ganz anders als Austin Powers. Ja, und das ist irgendwie total witzig, das jetzt sich anzugucken, wo man das so hintereinander geschaut hat.
Ja.
Und Spectre ist übrigens auch eine riesen Hommage an die alten Filme.
Ja, ja, klar, mit, allein wegen Spectre, ne?
Ja,
ja, genau. Spectre übrigens der gleiche Regisseur wie 1917, beides Sam Mendes.
Ach echt?
Ja.
Und Skyfall hat er auch
und gemacht. Und Skyfall, genau. Und American Psycho, Road to Perdition. Um nochmal zu One-Take-Filmen zu kommen. Ich finde, was diesen hier halt noch so ein bisschen sympathischer macht, ist halt das Online-Ding. Also die Streaming-Live-Time.
Das ist schon cool, ne?
Also ja, das irgendwie macht bei mir so viel Sympathie. Der Film, man kann den sehr auseinandernehmen. Der hat viele Probleme eventuell oder viele Sachen, die halt so sind wegen dem One-Take-Ding. Aber irgendwie als Unterfangen an sich und dass es geklappt hat, das kriege ich bei mir irgendwie nicht weg.
Vor allem auch so, um wieder ein bisschen Action ins Kino reinzubringen, ne? Also so ein bisschen, dass da mal was passiert. Ein bisschen
was Neues sozusagen. Das ist
irgendwie auch cool. Ein
bisschen erfinderischer. Ja. Ich finde das auch krass. Also ich frage mich alleine, wie haben die das in dem Club mit der Musik gemacht?
Das mit der Musik, ja, darüber habe ich auch nachgedacht.
Also weil ich tatsächlich, ich habe bis zur Hälfte des Films nicht gewusst, dass der live gestreamt wurde. Das habe ich erst, ich habe in der Hälfte eine kurze Pause gemacht und es dann gelesen.
Moment, und dachte, welche Version hast du denn gesehen? Weil bei meiner Version war drei Minuten vorher Making-of oder war das bei dir nicht?
Nee, war bei mir nicht. Ich habe die...
Ah, okay. Du hast die Umsonst-Version
richtig geguckt, genau.
Auf YouTube, ja. Okay.
Und dann dachte ich halt immer, ach na klar, so wie üblich irgendwie. So, es war gar keine Musik an und die haben das im Nachhinein eingespielt. Aber die hatten ja kein im Nachhinein. Also,
das live, ne?
Ja, also wir haben das gemacht.
Ja, die haben das live eingespielt.
Wahnsinn.
Der hat die Musik live reingespielt. Ja, ist heftig, ne? Und rausgefadet und gegen andere. Also das alleine, das... Ja. Das ist ja auch das Ding bei diesem One-Take-Film, dass ich mir immer bei Szenen die Frage stelle, ist die Szene jetzt da, weil sie für das Skript wichtig ist oder ist sie da, weil sie gerade was organisieren müssen? Also muss ich wieder umziehen und so. Ja.
Wobei ich, also teilweise waren hier doch einfach so organisatorisch coole Sachen drin, wie zum Beispiel, wo sich Woody halt auf der Toilette versteckt und dann halt in der Zeit wahrscheinlich diese Kotze halt in den Mund nimmt.
Ja, ja, ganz genau. Also alleine das, das würde ich jetzt auch gar nicht als Kritik sehen, sondern ich muss sagen, das hat mir echt Spaß gemacht, darüber nachzudenken, wie das möglich ist. Also
ich finde es auch wirklich clever gemacht. Also das, du weißt ja nicht, dass er gleich kotzen wird. Also du denkst jetzt ja nicht, gerade, ah, okay, jetzt müssen sie das vorbereiten, sondern dann, ah, okay, deswegen war, ah, okay. Und in der Zelle, wo sie dann tatsächlich eine Traumsequenz mit Willie Nelson haben, wie sie da den, quasi das organisatorisch hinkriegen, dass, dass er auf einmal in der abgeschlossenen Zelle ist und dann wieder weg ist. Und das mit einer Kamerafahrt verbergen. Finde ich einfach cool, sowas. Das, das macht Spaß, ja.
Wo du aber gerade noch den, das Stichwort online genannt hast, ich muss sagen, ich hätte das so cool gefunden, wenn der im Internet gestreamt worden wäre. Wenn man gesagt hätte, yo, der ist irgendwie hier über die und die Seite zu gucken und auch einmalig und vielleicht so ein bisschen wie bei Finn Kliman, der das auch auf die Beine gestellt hat, dass sein Film auch dann für, ich glaube, ja nur einen Abend verfügbar war für einen bestimmten Betrag mit einem Code und so weiter. So hatte der Film, ich weiß nicht, ob man das in Verbindung bringen kann, aber der Film hat ja auch relativ wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe ein Interview gesehen, da hat so ein Morgenmagazin irgendwie eine Live-Verbindung zu ihm aufgebaut, Abendmagazin muss es ja gewesen sein. Und er meinte aus tiefstem Herzen so, vielen Dank, dass ihr mich hier auftreten lasst und darüber was erzählen lasst, weil sich wohl wenig der Mainstream-Medien dafür interessiert haben. Aber ich hätte das gerne auch live geguckt. So. Ich hätte es eventuell nicht mitgekriegt, aber ich wäre gern live dabei gewesen.
Es ist halt so ein Filmblogger-Film, ne? Und halt dadurch, dass es einen Abend nur in Kinos war, hat es halt natürlich auch nicht viel Geld eingebracht. Aber also sagen wir mal, in der Szene kam es an. Aber natürlich, es ist jetzt kein... Ja, eigentlich schade, ne? Das ist nicht so ein Ding. Victoria und Birdman waren ja zumindest trotzdem beides Sachen, die sie ein breiteres Publikum erreicht haben. Schade, dass das hier nicht war.
Ja.
Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nur in englischsprachigen Raum übertragen wurde und sonst halt nirgendwo. Das schränkt natürlich noch, auch noch weiter
dann ein. Noch im Theater. Wir gehen ins Theater.
Ja, im Theater. ja. Ja, die Frage halt am letzten Endes, ne? Also mir fällt es schwer, den irgendwie als Film so für sich stehend beurteilen zu können. Könnt ihr das oder?
Nee, wie gesagt, ich sehe den nicht, ich bewerte den nicht als normalen Film, sondern das Ganze drumherum, finde ich, muss man dabei sehen und das irgendwie als Event sehen und sich darüber freuen, dabei zu sein, sich zu überlegen, wie das alles möglich ist. Weil ich finde, wenn man das machen würde, ihn nur als Film, das wäre unfair und ja, dann wäre er besser, wenn er geschnitten wäre, wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, ja, also Abschlussurteil oder haben wir noch irgendwas? Weil ich würde ihn tatsächlich weiterempfehlen. Für mich wäre es, glaube ich, sogar mein bei One-Take-Film meine Nummer 3, meine Top 3, mein dritter Film.
Oh, wer ist mal 1 und 2?
1 wäre Rope, natürlich. Der ist irgendwie immer noch unerreicht. Und 2 ist ein bisschen gecheatet. Es gibt eine Akte X-Folge, die auch von Rope inspiriert ist, die 4 11-minütige Takes ist, weil es halt mit Werbeunterbrechung damals ausgestrahlt war. Mhm. Die wollten einen One-Take machen und haben halt allein vom Sendekonzept das nicht machen können, aber haben halt 4 richtig gute One-Takes gemacht und du merkst es halt, also wenn du es nicht weißt, merkst du es erst nach der Hälfte der Folge, weil es dich so reinzieht und weil es aber halt dazwischen auch schneidet. Und das ist noch ein bisschen besser. Natürlich ist das dann, haben die es ein bisschen einfacher dann als Rope oder Lost in London, aber das gefällt mir ein Stück weit besser. Aber Lost in London wäre meine Nummer 3.
Das ist echt interessant mit diesem Akte X One Take. Ich sehe es gerade, das ist von 98, Staffel 6 der Serie. ja, habe ich nachgeguckt, weil ich nämlich weiß, dass die bei Emergency Room in den ersten Staffeln, das war ja auch Mitte, Ende der 90er, viele One-Takes gemacht haben, einfach weil sie nicht das Budget hatten, so viele Einstellungen zu drehen und dann einfach aus der Not eine Tugend gemacht haben. Und das fand ich immer schon sympathisch, auf jeden Fall. Aber cool, dass die bei Akte X dann auch so Konzepte ausprobiert haben.
Wenn nicht Corona wäre, wäre das eine Sache, die ich euch schon gezeigt hätte, weil das ist so eine Folge, die möchte ich Leuten einfach zeigen, weil die so
cool ist. Henny, ich habe dich so lange nicht mehr schwer atmend mit weit aufgerissenen Augen und Mund neben mir sitzen sehen, um mir uns einen Film herzubringen. Ich vermisse es auch sehr.
Ja.
Was war deine Frage?
Ob ihr Abschlussurteil, ob ihr den Film weiterempfehlen würdet. Und ich vermisse das auch sehr.
Ich würde ihn nicht weiterempfehlen, glaube ich, weil ich keine Menschen kenne, die sowas wertschätzen.
Außer uns.
Wenn man Woody Harrelson mag, wenn man One Takes cool findet, wenn man so komisch ist wie wir, dann ist es irgendwie interessant, sich das anzugucken. Aber ansonsten fand ich den auch schon echt zwischendurch auch so langweilig, dass ich wirklich auch, es war wieder so ein Film, wo ich angefangen habe, durch den Raum zu gucken und zu überlegen, ob ich die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen kann.
Wie gesagt, das hatte ich am Anfang tatsächlich ein bisschen, aber ich finde, der Film fängt sich dann und ich würde ihn auch nicht allen Leuten weiterempfehlen, aber ich würde ihn weiterempfehlen für die Leute, die ausgefallene Erzählkonzepte, ausgefallene Filmkonzepte interessant finden, ja, die jetzt einfach die ganze Folge über schon gedacht haben, das könnte schon ganz interessant sein, das könnte mir gefallen. Auf jeden Fall angucken. Vor allen Dingen 99 Cent ist ja auch nicht viel. Ich wusste das erst, nachdem ich den Film geguckt habe, dass er auch auf Prime ist. Für die würde ich ihn weiterempfehlen. Ich habe es auch dann so ab der 20-30 Minuten Marke sehr genossen, den Film zu gucken. Fand einfach, er hatte Charme. Man musste über ein paar Sachen vielleicht so ein bisschen drüber hinwegschauen, aber gutes, interessantes Stück Kunst.
Und es ist auch so persönlich einfach, ne? Weil Woody Harrelson ja, ne, alles, was er Kacke gemacht hat, irgendwie so verarbeitet und zeigt, das gibt dem Ganzen irgendwie auch sowas, weiß ich nicht, sowas Intimes, finde ich.
Ja, ich hätte gerne die Reaktion seiner Frau im Kino gesehen.
Also bei dem Q&A danach, sie war nicht bei dem Q&A. Er hat nachher gesagt, es ist ein Liebesbrief an sie und sie mag diesen Film wohl sehr gerne.
Ah, das ist gut.
Und das ist ja irgendwie schön, ne? Wo kann man uns finden, wenn man mehr von uns hören möchte nach dieser Folge?
Wenn man das überhaupt möchte. Ja, er kommt zu...
War das der Hund, oder?
Der Hund ist unterm Schreibtisch.
Kommt zu uns auf Instagram. Das war's eigentlich.
Sehr Papagei, 4 real.
Und YouTube. Bringen wir nicht gerade, wenn diese Folge rauskommt, einen heißen Film raus?
Weiß ich nicht. Bringen wir? Ja, vielleicht.
Ja?
Nee, der ist dann schon draußen. Der ist schon draußen.
Welcher denn?
Ponyhof?
Ja, der wird dann glaube ich, veröffentlicht. Ja.
Die Frage ist, wie ist man eigentlich sich selber? Und die Frage beantworten wir in einem Ponyhof-Film. Die Profis vom Ponyhof, eine langersehnte Wiederkehr unserer TV-Sendung.
Ja, der ist aber auch schon alt.
Ein bisschen alt, ja. Wir müssen auch immer sagen, die ganzen Filme, die wir gerade rausbringen, die haben wir alle vor Corona gedreht oder im Sommer letztes Jahr, als es alles gelockert war. Wenn ihr Filme von uns seht, die wir gerade hochladen und ihr denkt, Moment mal, wir sind da alle drei zusammen. Ja, stimmt, aber das war halt erlaubt zu den jeweiligen Zeitpunkten.
Habt ihr diesen Effekt mittlerweile auch bei irgendwie alten Serien und Filmen, wenn ihr die guckt und zwei Figuren stehen neben sich, dass ihr denkt, oh nein, Abstand, Abstand.
Eine Szenen und so in U-Bahn.
Ja,
das ist verrückt, oder?
Das ist ganz schlimm.
Und die ganzen Filme, wo Leute Masken tragen, und das soll einen richtig krassen Effekt auf einen haben, weil man das nicht gewöhnt ist, die verlieren so an Durchschlagskraft.
Ja. Wie unser, ich glaube, im nächsten Film trägt Daniel Radcliffe keine Maske. In unserer nächsten Folge sprechen wir über Jungle, wenn ihr den gucken wollt. Der ist zu streamen auf Sky Go und Sky Ticket für umsonst. Auf Freenet Video, im Freenet Video Paket, wenn ihr das habt, was auch immer das ist. Und auf allen anderen Plattformen für 3,99 zu leihen.
Wenn ihr ihn nicht gucken wollt, dann könnt ihr auch auf Anfrage erwirken, dass wir euch anrufen und euch den Film live nacherzählen.
Genau, also quasi Podcast-Service für zu Hause. Es ist der letzte der letzte Daniel Radcliffe Horrorfilm, was auch immer das heißen wird. Ansonsten, bis dahin würde ich euch in einem Take sagen, bleibt gesund und bleibt magisch und betrügt jemanden nicht mit drei Menschen
gleichzeitig. Nicht mit drei Menschen gleichzeitig.
Nicht mit drei, das ist zu viel. Das ist
ein bisschen zu viel, ja. Es gibt andere Zahlen.
Zahlen?
Die besser geeignet sind. Zum Beispiel, Henny?
Ich finde jetzt nicht die richtige Zahl
dafür. Red Cliff Hangers. Na gut. Okay. Wir schauen alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.